So, Sebo, kommst du dann?
Ja, Moment, ich muss hier noch eben. Der schläft.
Wer schläft?
Der Knochentyp da.
So, ja. Komm.
Ja, Moment. Einsprung nur.
Sebo.
Und Sebo, Essen ist fertig.
Zwei Smileys gefunden.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi.
Und ich bin Sebo.
Hallo Sebastian.
Na, hallo Tobias.
Hallo Sebastian.
Hallo Markus.
Hallo Markus.
Hallo Tobias.
Hallo Jungs.
Hi.
Schön, dass wir hier mal wieder zu dritt sitzen. Wir haben einen Gast. Ah nee, es ist gar kein Gast. Es ist Sebo, er ist wieder da.
Wow, ja, ich bin...
Tobi degradiert Sebo erstmal wieder zum Gast.
Oh Mann, ja, so fühlt sich ja aktuell
so
auch an.
So schnell geht das.
Ja, es tut mir leid. Ich bin aktuell einfach nicht so zu haben wie sonst, aber das wird bestimmt auch bald.
Hör doch auf, du bist sehr leicht zu haben, das wissen wir alle.
Okay, gut, ich hab's schwer vermisst.
Die Leute haben dich auch vermisst. Alle haben sie nach dir gefragt, Sebo.
Alle
haben
drei.
Sie gefragt. Und er hat uns erhört und er ist wieder da. Sebo, herzlich willkommen zurück.
Schön, dass du da bist.
Ja, yeah. Auf jeden Fall. Und du bist ja auch hier, weil Tobi mit diesem Spiel um die Ecke kam tatsächlich. Hat
naja,
das so in den Raum geworfen.
Eigentlich kam ich mit Chuck Rock um die Ecke.
Ja, stimmt. Eigentlich kamst du mit Chuck Rock um die Ecke. Und ich habe dieses Spiel ja auch schon mal erwähnt. Und du hattest es denn jetzt nochmal erwähnt. Und dann habe ich sofort gesagt, also bei Chuck Rock habe ich so ein bisschen gesagt, meh, ja, könnte man machen, weiß nicht so recht. Aber dann hast du Bonk's Adventure in den Raum geworfen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme und habe gleich gesagt, ja, auf jeden Fall, lass das machen.
Genau, also Hauptsache Steinzeit. Alles andere war mir egal.
Genau, für dich war nur wichtig Steinzeit und für mich war wichtig, dass wir zum einen mal, ja, ich weiß, ist gerade ein bisschen Blasphemie, mal vom Amiga wegkommen, den wir in letzter Zeit sehr viel bespielt haben.
Ja, das ist wahr.
Und dass wir mal zu einem System kommen, das wir noch nie bespielt haben, nämlich die PC Engine bzw. das TurboGrafx 16.
Das ist eigentlich schlimm, oder? Also PC Engine fand ich als Kind immer die Traumkonsole, weil es so cooles Zeug dafür gab. Ich fand aber auch Mr. Haley immer total toll, bis ich es dann mal gespielt habe.
Meine Traumkonsole war ja immer das Neo Geo, als ich klein war. Ich wusste gar nicht, dass es die PC Engine überhaupt gibt.
Ich fand das total schade. Ich hatte, das war bestimmt schon 10, 15 Jahre her, aber ich habe einen Kumpel Jens und der hat einen Bekannten. Und wir haben irgendwie abends einen getrunken bei einem Freund und dann hat der erwähnt, dass er eine PC Engine auf dem Dachboden rumliegen hätte mit einigen Q-Cards und die wohl loswerden wollen würde.
Ach.
Und ich sag, ich nehme die auf jeden Fall her damit, mit Handkuss. Und dann war es eigentlich so weit, dass die Übergabe stattfinden sollte. Er meinte, nee, ich will sie doch behalten. Und es war so, Und es war echt vor diesen Zeiten, wo man irgendwie online angefangen hat, schon sich einzudecken oder überhaupt gut an die Sachen rangekommen ist. Und für mich war das echt, ich hätte das gerne gehabt.
So nah und doch so fern.
Ja.
Wollte ich auch gerade sagen. Für mich war die auch relativ fern. Also mir ging es da wie dir, Markus. Ich habe von der auch relativ wenig mitbekommen.
Ja gut, ist ja kein Wunder. Also das gab es ja hier in Europa. Kurz mal in England und in Spanien, glaube ich, aber auch nur kurz. Und davon abgesehen gab es die ja in Europa gar nicht.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich so viel davon kannte, weil ich ja ein fleißiger, quasi fast schon, wie sagt man denn, wenn man gerne die Bibel liest? Da gibt es doch irgendwie so ein Wort. Ich sag
lieber nichts. Das
hab auch gerade überlegt, aber nein, ich sag auch nichts.
Oh, verdammt, es gibt irgendwie so ein Wort, wenn man was, wie sagt man denn?
Bibelfest.
Nee, wenn man etwas... Ach, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall habe ich...
Fromms, sind das nicht diese Pariser?
Oh Gott. Also, ich habe sehr, sehr, sehr gerne die Powerplay gelesen und ich wollte das jetzt schön verwörtlichen, aber es hat nicht geklappt. Und habe ja bei der Recherche hierfür auch nochmal in einige alte Ausgaben reingesucht, um händeringend einen Test zu finden, der nicht nur in der Best-of mit dabei war. Und habe gemerkt, dass die Powerplay echt alles abgedeckt hat. Also die haben unheimlich viel auch Importe getestet, unter anderem halt sehr viel für die PC-Engine. Und haben dann auch das TurboGrafx vorgestellt, als es rauskam. Und die haben auch Arcade-Spiele getestet und sowas. Also da war wirklich alles mit
geil.
Dabei. Und ich glaube, dass daher rührt so dieses, dass ich so irgendwie alles schon mal irgendwie von gelesen habe.
Mhm.
auf jeden Fall cool. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, und heute geht's dann um Bonks Adventure. Tobi, du hattest es jetzt final vorgeschlagen. Sebo war auch gleich Feuer und Flamme, ich sowieso.
Auf jeden, Bonk geil.
Genau, denn es gibt ja so Spiele, die kennt man irgendwie. Die sind einfach da, manchmal aber auch einfach nicht mehr als das. Und die hat man sicherlich mal ein paar Mal gezockt so früher. Aber ansonsten weiß man gar nicht so viel über sie. Und eines davon ist, finde ich, Bonk oder BC Kid, wie man es ja hierzulande in Deutschland kennengelernt hat. Und in dem Fall war es so, dass wir das Spiel alle kannten und auch mochten, glaube ich. Und es war, so wie ich es eben gesagt habe, so richtig wusste keiner was über das Spiel, obwohl ja der Protagonist, also das BC Kid, der BC Kid oder Bonk vielmehr, gar nicht so unbekannt war. Aber ja, wir können uns ja mal die harten Fakten anschauen und einsteigen.
Ja, dann kommen wir mal kurz zu den Key Facts. Also der Titel, jedenfalls der Titel in Amerika, ist Bonk's Adventure. Warum das hier in Europa nicht so hieß, da kommen wir später zu.
Mhm.
Entwickelt wurde es von der Red Company zusammen mit Atlus, die man heute hauptsächlich kennt von den Persona-Spielen, würde ich sagen. Die sind ja recht beliebt. Der Publisher ist Hudson Soft. Die kennt man wahrscheinlich am ehesten von Bomberman. Das ist so deren Aushängeschild. Erschienen ist es 1989 am 15. Dezember in Japan und im April 90 in Nordamerika. Und zwar auf der TurboGrafx 16 oder der PC Engine, dem NES, den Game Boy, den Amiga und auch in der Arcade.
Ich fand es gerade total schön, dass du TurboGrafx 16 gesagt hast.
Ja, natürlich.
Das war ja wie früher bei mir Team 17.
16, 17.
Wir alle wissen, dass man Zahlen immer deutsch aussprechen muss. Das ist allgemein so. Okay. Ja, kommen wir doch zur zeitlichen Einordnung. Markus, wie sieht's denn da aus?
Ja, wir nehmen jetzt einfach mal das Originalerscheinungsjahr und schauen uns 1989 mal an. Und Tobi, das hatten wir doch gerade erst in unserer Folge über Persian Gulf Inferno.
Hm.
Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, Tobi, immer Persian Gulf Inferno zu sagen, so wie früher. Weil Persian Gulf klingt für mich total falsch.
Finde ich gut.
Danke. Und ich glaube, in dieser Folge hatten wir nicht erwähnt, dass 1989 der Game Boy erschienen ist.
Nee, das haben wir uns für diese Folge aufgehoben.
Richtig, richtig. Weil wir wissen natürlich, was wir die nächsten 10 Folgen machen. Und was dabei viel unglaublicher ist als der Game Boy, ist, dass im selben Jahr, also 1989, auch das Atari Lynx erschienen ist. Das ist der erste Handheld mit einem Farbdisplay.
Hatte das mal jemand von euch in der Hand? So ein Lynx?
Ja. Echt? Ein Kumpel von mir, der Martin, ein Mitschüler aus meinem Jahrgang, der hatte so ein Teil.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, genau. Und der hatte das mal mit auf Klassenfahrt. Und das habe ich mal tatsächlich in den Händen gehalten. Ein Riesenteil, gefühlt zumindest in der Erinnerung. Aber das war es auch schon an Erfahrung mit dem Lynx.
Ja. Ich erinnere mich nur, dass ich damals unbedingt, ich glaube, war es Gates of Sandukon oder sowas spielen wollte. Da gab es so einen Shooter, der sollte echt ganz gut sein. Ich glaube, er hieß irgendwas mit Gates, aber ich komme nicht mehr drauf.
Gates of Thunder gibt es, aber das wird was anderes sein. Das gab es auch auf PC Engine. Naja, auf jeden Fall schaffte es im selben Jahr auch das Mega Drive als Genesis in die USA und auch die PC Engine als TurboGrafx 16 erschienen in Nordamerika.
Tut weh.
Aber was war denn bei den Games so los, Sebo?
Ja, wir haben uns hier auf den Game Boy gestürzt, der frisch erschienen ist. Da gab es Super Mario Land, das habe ich mit sehr viel Liebe gespielt. Es hatte so eine wunderschöne Abspannmusik. Tetris habe ich auch mit unfassbar viel Liebe gespielt. Ganz viel Grüße an meine Mutter, die das immer im Linkkabel mit mir gespielt hat oder gegen mich und mich immer besiegt hat.
Hast du zu dem nächsten Spiel Prince of Persia auch noch eine Anekdote parat?
Zu jedem von denen, die hier stehen, glaube ich. Ja, Prince of Persia habe ich auch total gerne gespielt. Besonders die Todesanimationen haben mich als Kind begeistert und es war kackschwer.
Mhm.
Final Fight, total geil, weil wenn man schon mal mit Hagar losziehen kann, dann macht das wirklich Laune. Ist Hagar nicht sogar Bürgermeister? Das ist mein Lieblings-Fun-Fact aus Final Fight. Golden Axe haben wir schon besprochen, vielleicht lasse ich das da aus mit Anekdoten. Phantasy Star 2 ist mir besonders in Erinnerung geblieben, wegen der sehr ausführlichen Komplettlösung in der Powerplay damals, die glaube ich über mehrere Ausgaben ging.
Welche Ausgabe war das?
Das weiß ich leider nicht mehr, aber ich weiß, dass es zu meiner Anime-Leidenschaft beigetragen hat, denn die Powerplay hat damals immer Bilder aus den Anleitungen beigedruckt und die Phantasy Star Leute, das waren ja so Anime-Charaktere und ich war total begeistert davon. DuckTales auf dem NES habe ich nicht gespielt, ich glaube nur die SNES-Variante. SimCity 1 hat mich nicht so abgeholt wegen der grauenhaften Grafik, aber SimCity 2000 habe ich geliebt. Und ja, zu den Teenage Mutant Ninja Turtles auf dem NES kann ich auch wenig sagen. Ich habe mich nämlich hauptsächlich mit den Gameboy-Spielen damals beschäftigt.
Können wir ja gleich noch was zu sagen, wenn wir die Liste runtergehen.
Mhm, wir fangen das jetzt auch nochmal ganz von oben an.
Und da würde ich auch gerne zu jedem noch was erzählen. Aber vielleicht ergänze ich nur bei den letzten was, weil die hat mich damit reingeschmuggelt.
Dann kommen wir kurz zu den Filmen. Tobi, möchtest du uns erzählen, was los war im Kino 1989?
Das mache ich sehr gerne. Indiana Jones 3 und der letzte Kreuzzug ist erschienen. Hatten wir auch letztens schon drüber gesprochen in der Persian Gulf Inferno Folge.
Oh ja, das Spiel ist ja auch rausgekommen im selben Jahr. Das
genau. Haben wir erstmal weggelassen. Batman haben wir auch erwähnt. Back to the Future Teil 2 ist auch erschienen. Der Club der Toten Dichter ist erschienen. Lethal Weapon 2, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ghostbusters Teil 2.
Die kleine Meerjungfrau.
Ariel?
Ja. Yeah.
Kikis kleiner Lieferservice. Vom Studio Ghibli. Tetsuo, Friedhof der Kuscheltiere, Abyss und Roadhouse ist auch erschienen.
Ja, sorry, dass ich Tetsuo mit reingeschmuggelt habe, aber jetzt denken alle, wow, die haben Tetsuo gesehen. Das
ist Filmkenner. Ich habe das einfach so runtergerattert, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ich glaube, die wenigsten, also glaube ich jetzt einfach mal, werden sagen, wow, die haben Tetsuo gesehen. Ich glaube, die meisten Leute werden sagen, was zum Geier ist Tetsuo?
In Tetsuo verwandelt sich ein Mann auf magische Art und Weise in ein Metallwesen. Das ist so eine Art Cyberpunk-Film gewesen. Tetsuo ist super und super freaky und wenn man so Industrial-Musik mag und was mit Schraubbohrer-Penissen anfangen kann, dann ist Tetsuo ein klarer Tipp. Mhm. Geiler Film.
Okay, kommen wir wieder in nicht ganz so schmuddelige Gefilde. Die erfolgreichsten Singles in Deutschland im Jahr 89 waren Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin und Robin Beck mit First Time.
Kannst du das mal ansingen? Das sagt mir nichts.
Nein.
First Time, First Love, oh what feeling it is. War ein Coca-Cola-Werbespot.
Ah, das okay.
Kennst du bestimmt.
Coca-Cola ja. Is it.
First Time Coca-Cola ist so das erste Mal Cola.
Und in den USA war der erfolgreichste Song Look Away von Chicago. Ansonsten ist popkulturell vielleicht noch spannend, dass die Anime-Serie Dragon Ball Z in Japan gestartet ist. Das finde ich krass, dass das so früh war.
Mhm, stimmt.
Hat das jemand von euch geguckt?
Nee, ich habe nur die Comics gelesen, also die normale Dragon Ball-Reihe. Mhm. Aber Dragon Ball Z hätte ich jetzt auch so eher in die späten 90er verortet.
Das ist echt krass. Also, dass es so früh war, hätte ich nie gedacht.
Das habe ich jetzt, es überrascht mich auch. Ich habe aber auch nur die Comics gelesen. Ich glaube, die ersten 10, den ersten Story Arc quasi, bis einmal alle 7 Dragon Balls am Start sind. Mhm. Und dann ein bisschen die Serie geguckt. Aber die Serie wird ja dann irgendwann sehr bald, wir prügeln uns und zwischendurch erzählen wir uns 10 Minuten lang irgendeinen Scheiß. Das hat mich dann leider verloren.
Aber zurück zu Bonk oder BC Kid oder wie auch immer. Markus, wie sieht's denn bei dir aus? Wie ist denn so deine Erinnerung oder wie ist dein Bezug zu dem Spiel? Hat das einen Platz in deiner Historie?
Ja, hat es schon und da kann ich auf unsere 140. Folge verweisen, nämlich Fire and Ice. Da habe ich das schon mal ein bisschen erzählt, weil die beiden Spiele, Bonk bzw. BC Kid und Fire and Ice, die hängen für mich so ein bisschen zusammen, weil ich die von meinem damaligen Schulfreund Fahim gekriegt habe. Ich bin der Meinung, dass ich die von ihm bekommen habe. Und da gab's so immer zwischen uns, ich fand Fire and Ice geiler und vor allem fand BC Kid geiler. Mhm. Und ich habe das in der Fire and Ice Folge damals, glaube ich, gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Fahim recht hatte. Ob das jetzt der Fall ist, das klären wir am Ende dieser Folge.
Ja, okay. Bin ich auch gespannt. Wäre für mich jetzt so gefühlt erstmal so halbwegs ausgeglichen.
Mhm. Tobi, wie ist bei dir?
Ja, ich habe ja Bonk auch als BC Kid kennengelernt und auf dem Amiga ganz gerne gespielt und für mich war es irgendwie immer so eine Kopfentscheidung zwischen BC Kid und Chuck Rock. Ich habe ja Chuck Rock eben schon erwähnt, das wollte ich ja eigentlich gerne besprechen.
Also bei mir war es eher eine Bauchentscheidung.
Das freut mich.
Verstehst du nicht, ne?
Nein.
BC Kid Kopfentscheidung und Chuck Rock Bauchentscheidung.
Ja, das ist sehr witzig. Beziehungsweise Chuck Rock 2 habe ich viel lieber gespielt als den ersten Teil.
Ist er da immer noch auf dem Einrad? Ist Chuck Rock überhaupt auf dem Einrad? Ach, dann verwechsel ich das mit Ugg Cave Olympics.
Nee, auch nicht. Also ja, jein. Ja. Es gab auf dem C64 noch dieses
Ugg Cave Olympics.
Ja, das gab's auch, aber es gab das mit dem Einrad, das hieß noch anders. Das hieß BC Tires oder irgendwie sowas.
Echt? Oh, das mochte ich total gerne.
Also Caveman Olympics, gebe ich dir recht, das war geil, das war super. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Also Chuck Rock 2 habe ich lieber gespielt. Das war The Son of Chuck, da hat man dann das Baby gespielt. Mhm. Und ja, die sind sich ja durchaus ein bisschen ähnlich, also Chuck Rock und BC Kid. Aber immer noch so unterschiedlich, dass ich beide mochte. Und ansonsten war es für mich eigentlich einfach ja eines dieser vielen Spiele beziehungsweise Jump'n'Runs in meiner Box. Vielleicht sogar eines der besseren Jump'n'Runs, die ich gerne gespielt habe. Und ich war ja auch großer Hanna-Barbera-Fan und habe auch die Flintstones gut gefunden und gern gesehen. Und von daher mochte ich auch diesen ganzen Steinzeit-Humor und das Setting. Ich habe es aber nie durchgespielt oder so.
Hm.
Und Sebo?
Ja, ich lese mal vor, was ich geschrieben habe, weil das so schön, und dann versuche ich das freier auszusprechen. Ich hatte den Gameboy-Bonk und habe das Spiel sehr gemocht. Die lustige Grafik hat mir sehr zugesagt, insbesondere das Festbeißen an Felswänden war großartig. Ich mochte auch total, dass Bonk Vegetarier war und einfach unfassbar angepisst wurde, wenn man ihm Fleisch gegeben hat und dadurch ultra stark wurde. Mega gute, dumme Idee. Ich mag, wie ich Dinge schreibe. Ja, ich habe Bonk über Powerplay kennengelernt, wie ich eigentlich alles irgendwie kennengelernt habe. Und war von dem Comic-Stil total angetan. Da gab es, glaube ich, einen Screenshot von diesem einen Dino, dem so eine Träne aus dem Auge hängt oder sowas. Und ich fand, das sah so cool aus. Also wirklich einfach richtig, richtig gut und fand die Grafik spitzenmäßig. Und eine ganz komische Geschichte. Und ich konnte es in der Recherche nicht feststellen oder verifizieren. Vielleicht kann das ja einer unserer Hörer belegen und sagt, ja, natürlich, Sebo, das stimmt. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es damals in der Powerplay eine Umfrage gab, weil Bonk ja in Europa nicht Bonk hieß, sondern BC Kid. Und dass dieses BC Kid, also Before Christ Kid, von einem der Leser eingereicht wurde und der diese Umfrage, wie sollte man das Spiel denn benennen, gewonnen hätte und das wurde da verkündigt. Da bin ich mir 1000%ig sicher, ich konnte überhaupt nichts dazu in meiner Recherche finden. Also wenn da ein eingefleischter Powerplay-Leser uns weiterhelfen könnte, wäre das super. Ja, und wie gesagt, ich habe hauptsächlich das Gameboy-Spiel gespielt, das fand ich total toll. Ich weiß aber auch bis heute nicht mehr, ob ich es durchgespielt habe. Ich habe das vorhin nochmal durchgespielt. Das ging. Ich bin jetzt aber auch alt und habe krasse Skills.
Ich kann dir auf jeden Fall Hoffnung geben, diesen Moment mit dem Mandela-Effekt, so nennt man das ja, glaube ich, wenn man sich Dinge ganz fest einbildet oder der Meinung ist, das ist so gewesen und dann war es vielleicht gar nicht so. Das hatte ich letztens in der Folge zu Persian Gulf Inferno, als ich behauptet habe, es gäbe ein Basketballfeld auf der Ölplattform.
Und ja.
Das habe ich irgendwo gelesen und ich habe das von da an auch geglaubt und war fest der Meinung, ich hätte das mal gesehen und konnte es aber nirgendwo finden, weder in der Google-Bildersuche noch in irgendwelchen Artikeln und konnte es dann aber letztlich, und Markus kann es belegen, ich habe es ihm geschickt, per Screenshot, gefunden.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Doch.
Ja, hat er mir geschickt.
Also tatsächlich, es gibt ein Basketballfeld auf der Ölplattform und vielleicht gab es ja auch diese Umfrage.
Vielleicht. Ich hatte das als Kind total oft, dass ich was geträumt habe und ich war ein sehr konsumorientiertes Kind und ich habe oft geträumt, dass ich was geschenkt bekomme, was ich wirklich gerne haben wollte.
Und dann hast du es dir genommen.
Und ich war nach dem Traum oft meistens noch 5 Minuten todsicher, dass das irgendwie in meinem Zimmer liegen würde, bis ich rausgeholt habe, nee, das hast du nur geträumt. Das war immer sehr schrecklich.
Also Sebo, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht in der Powerplay war. Nicht, weil ich das groß gelesen hätte, sondern die Powerplay war doch eine rein deutsche Zeitung, oder?
Ja.
Und das Ding hieß ja in ganz Europa BC Kid.
Und solche Entscheidungen können nicht in Deutschland getroffen werden?
Nein.
Ah, komm schon.
Unter Garantie nicht.
Wir alle wissen, dass Zahlen weltweit deutsch ausgesprochen werden. Also sollte das nicht so sein.
Ah, ist das so?
Na gut. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Spiel, das nicht nur auf unterschiedlichen Systemen, sondern auch unter verschiedenen Namen von uns kennengelernt wurde, was ja auch schon so ein bisschen ungewöhnlich ist. Und um das zu ergründen, müssen wir erstmal ein bisschen zurückgehen in die 80er Jahre, also eine Zeit, in der man ja ohnehin gerne mit Wortspielen jongliert hat und das noch lange, bevor man überhaupt an ein Videospiel gedacht hat. Aber bevor es Bonk's Adventure, also das Spiel überhaupt gab, gab es erstmal nur eine Skizze, eine fixe Idee oder einen Gag und eine Konsole. Denn am 30. Oktober 1987 wurde in Japan, wie gesagt, die PC Engine von NEC zusammen mit Hudson Soft veröffentlicht. Und es war die erste 16-Bit-Konsole, also irgendwie. Die Architektur ist nämlich eigentlich noch auf einem 8-Bit-System basierend, aber der Grafikprozessor, der verfügt bereits über eine 16-Bit-Struktur. Allerdings hatte die Konsole, sagen wir mal, ein, naja, Problem, denn das Teil und auch deren Hersteller waren zumindest im Vergleich zu Nintendo, Atari oder Sega ja eher unbekannt, zumindest außerhalb von Japan. Da waren sie schon eher populär und auch das System war ja dort recht erfolgreich. Mhm. Aber man erhoffte sich, um auch gegen die internationale Konkurrenz bestehen zu können, die Bekanntheit durch eine Identifikationsfigur, also ein Testimonial, zu steigern. Und es brauchte also am besten irgendwas Vergleichbares wie Nintendos Mario zum Beispiel. Und der Trend der Maskottchen, der ging damals ja so langsam los und Konsolen haben ja damit eine Unverwechselbarkeit und eine Identität erreicht, die somit natürlich auch für eine gewisse Markenbindung gesorgt haben.
Ja, wir alle kennen und lieben natürlich das unfassbar erfolgreiche 3DO. Wisst ihr denn, was da das Maskottchen war?
Nein.
War das Gex?
Ja. Das war Gex, genau. Gex, der Gecko. Der ist dann natürlich relativ flott auf die PlayStation gewechselt, denn die war tatsächlich erfolgreich. Aber eigentlich war Gex als 3DO-Maskottchen geplant. Cooler Typ. Ist auch Geheimagent, wenn er will.
Wenn er will.
Ja.
Könnt ihr euch denn noch an das Maskottchen der Expo 2000 erinnern?
Das war doch so ein Dreieck mit
Nein.
Bällen dran, oder?
Ja, irgendwie schon.
Wie hieß es?
Twipsy.
Ja. Und das Maskottchen der neuen Postleitzahlen?
Oh, das war Fritz.
Nein.
Nein.
Das war nicht Fritz. Das war Rolf.
Das war Rolf.
Die Hand hieß Rolf.
Ach so, ich dachte, er hieß Fritz.
Nein.
Du denkst da an Fritzbox. Wie dem auch sei. 1988 hat dann Hudson bei Red Company eine neue Figur mit Maskottchenpotenzial angefragt, wohlgemerkt noch gar nicht unbedingt für ein Spiel, sondern erstmal für die Konsole im Allgemeinen. Und Red Company war damals eine japanische Firma, die Charakterkonzepte für Manga und Anime entwickelt hat. Und diese Anfrage, die landete dann tatsächlich bei dem Red-Designer Hiroshi Adachi und der erinnerte sich an eine witzige Skizze, die der Red-Gründer Oji Hiroi mal von einem Studienfreund angefertigt hatte. Und mit dem Gedanken an diese Karikatur und Hudsons neuer Konsole, also der PC Engine im Hinterkopf, kam dem Adachi wohl ziemlich schnell der Name PC Genjin in den Sinn. Das Ganze war eigentlich ja nur ein Witz, also ein Wortspiel, das den Konsolennamen PC Engine mit Genjin, also japanisch für Urmensch oder Höhlenmensch, kombiniert, womit dann auch gleichzeitig schon mal so ein Setting, in dem sich PC Genjin bewegen sollte, gesetzt war. Und dieses Steinzeitmotiv wurde also nicht primär von externen Trends diktiert, so wie man es vielleicht annehmen könnte, sondern ergab sich tatsächlich aus diesem, ja, aus diesem internen Gag. Ja,
erinnert euch alle noch an den krassen Steinzeit-Trend in den 80ern?
Ja, also
Dinos waren schon krass allgegenwärtig, ne?
Aber Dinos sind ja nicht Steinzeit.
In diesem Spiel schon.
Ah, ja, okay.
Und bei den Feuersteins?
Ja, aber das waren ja die 60er. Da hatte man ja noch keine Ahnung von nix.
Also die Flintstone Kids und so weiter, das war ja alles.
Genau, wollte ich gerade sagen. Flintstone Kids.
Und es gab die Flintstone Kids?
Ja.
Ich nie von gehört.
Es gab hier diese Actionfiguren, Dino Riders. Es gab, auf RTL Plus gab es noch so diverse Urzeit-Serien. Ich habe mit echten Menschen
ganz schlechte Effekte irgendwie, ja.
Mit diesen Affenmenschen irgendwie.
Ah ja, das war ganz, ganz schlimm.
Man Wie hieß das denn mit den Baller-Dinos aus dem Weltraum? Die so, mit dem Triceratops erinnere ich mich. Die hast du
Hand. Dino Riders.
Das war Dino Riders.
Nein, Dino Riders war, wo die Leute auf so riesigen Dinos geritten sind, ja, die mit Waffen ausgestattet waren. Aber ich meine wirklich ein Triceratops, der Pistolen zieht und so rumballert und aus dem Raumschiff raushüpft.
Das weiß ich nicht.
Ah, okay, naja.
Aber das wäre zumindest das, was ich mit dem Trend meinte.
Und in den 90ern gab es dann ja auch noch die Realverfilmungen von den Flintstones. Das war zwar ein bisschen später, aber man kann schon sagen, Dinos und auch das, was drumherum gewesen ist, war schon im
Fall
Trend.
Ne? Wir haben vorhin ja auch schon ein paar Spiele erwähnt, wie Chuck Rock oder Caveman Olympics. Also das ist schon immer ein Setting, was gerne genommen wird, glaube ich.
Na gut.
Und das passt ja auch irgendwie in die Zeit. Und eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja auch ganz putzig. Da kommt eine neue Hardware, eine neue Engine, also der Motor, ne? Also das neue Gerät. Und das wird von einem Genjin, also einem Urmenschen, beworben. Also das Aushängeschild ist ein Urmensch. Das ist so, weißt du, so über Kreuz.
Ja, ja, ja. Schon sehr
geil. Alt und neu.
Genau. Mm. Aber der Reihe nach, Adachi hat dann das Konzept von PC Genjin gemeinsam mit einem gewissen Kobuta Aoki weiter ausgearbeitet, wobei der die visuelle Ausarbeitung der Figur übernommen hat, wodurch Kobuta Aoki wohl auch im Allgemeinen als der Schöpfer von PC Genjin gilt, zumindest optisch. Aber wie sieht er überhaupt aus? Der ist schon ganz putzig, unser PC Genjin oder Bonk oder BC Kid. Klar, der ist eine Karikatur, eine glatzköpfige Figur mit einem breiten Grinsen und einem sehr überdimensionalen Kopf, der übrigens gleichzeitig auch seine mächtigste Waffe ist, was auch wieder irgendwie total gut in die 80er passt, weil kein guter Film ohne Kopfnuss, das weiß jeder. Und damals waren in Japan die sogenannten SD-Charaktere, also SD steht für super deformed, das heißt mit absichtlich verzerrten Proportionen.
Das hat mich damals immer total gewurmt. Es gab sogar, glaube ich, von, nicht Macross, Macross war der amerikanische Name, wie hieß denn das Zeug nochmal im Original? Gundam, glaube ich. Genau, es gab so SD-Gundam, sogar eine eigene Serie und sowas.
Echt?
Ja, und das halt bekannt ist, dass der Kopf ist halt riesengroß. Der Kopf ist bestimmt fünfmal so groß wie der Körper. Und das war wirklich ultra beliebt. Und das war, als ich so in meine Anime-Zeit reingerutscht bin, mich hat das voll genervt, weil ich wollte Erwachsenen-Kram haben und nicht so niedlichen Kiddie-Shit. Aber das war tatsächlich super populär.
Ja, mich hat das so ein bisschen an Königin der 1000 Jahre erinnert. Kennst du das?
Ja, habe ich letztens erst reingeguckt. War auf Prime, ist glaube ich jetzt immer noch, zumindest die erste Staffel.
Ich glaube auch, dass es noch drin ist. Und der Hauptcharakter, der Bengel, der hat ja auch so einen deformierten Kopf. Das sieht ja auch echt weird aus.
Das ist, glaube ich, der gleiche Zeichner, der für die Daft Punk-Videos auch später zuständig war.
Ja, das kann sein. Der sieht schon sehr ähnlich aus.
Ja, genau, diese Interstellar-Sachen gemacht hat. Ja.
Und diesen Einfluss, der ist nicht belegt, aber ist schon offensichtlich, dass das Einfluss darauf genommen hat, wie PC Genjin ausgesehen hat. Und eine Sache, die ich ganz witzig fand, der Name, der wurde in-universe auch nochmal als Gag benutzt. Nämlich hat er eine in Anführungsstrichen lateinische Gattungsbezeichnung bekommen. Nämlich steht das PC nicht etwa für Personal Computer oder so, sondern, und jetzt wird schwer, Pithecanthropus computerus. Also der Affenmensch vom Computer. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Pithecanthropus erectus, den Java-Menschen. Und natürlich auf das PC im Namen der PC Engine. Also klar.
Der gute Kaffeemensch.
Ah, wegen Java.
Ja. Ein Gag.
Ja. Ja, ich musste ein bisschen lachen, aber er hat einen Moment gebraucht. Ich stand noch auf der Leitung. Egal. Ab Ende 88, Anfang 89, da tauchte PC Genjin dann auch regelmäßig in einer sehr populären japanischen Videospielzeitschrift auf, nämlich der Gekkan PC Engine. Und da bekam er dann seine ganz eigene 4-Koma-Manga-Serie. Und 4-Koma-Manga, habe ich gelernt, das sind Mangas, die 4 Panels umfassen. Also recht kurz. Gagstrips im Prinzip. Und was damals tatsächlich sehr bemerkenswert ist, was ich auch erst überhaupt nicht glauben konnte, der Illustrator Kobuta Aoki hat diese Comicbilder tatsächlich damals schon digital erstellt. Er hat die Panels pixelgenau in dem Grafikeditor der PC Engine gezeichnet und dann die Bildschirmausschnitte für den Druck abfotografieren lassen.
Krass.
Aber auch total übertrieben, oder? Ich meine, er hätte es einfach zeichnen können.
Klar, es ist total übertrieben, aber ich finde es voll krass, dass
ja, das ist eine freaky Info. Ich will das ja gar nicht. Ich denke mir nur, wie kommt er auf die Idee? Weil das wird ja sehr viel länger gedauert haben, als das eben einfach mal schnell zu zeichnen.
Ja, ja. Vielleicht konnte mit der Computergrafik noch was für Spiel anfangen, keine Ahnung.
Who knows?
Aber es hat ja scheinbar Erfolg. Also diese lustigen, absurden Mangas, beziehungsweise die Figur waren ja in der Folgezeit in Japan ziemlich beliebt. Und zwar so beliebt, dass die Zeitschrift eine Rubrik sogar scherzhaft in PC Genjin umbenannt hat und die Figur dann schließlich auch zu ihrem Maskottchen wurde. Und jetzt könnte man ja denken, dass Hudson dank dieses großen Erfolges auch noch ein Spiel aus der Figur machen wollte. Das war aber nicht so wirklich der Fall, denn eigentlich war von Anfang an klar, dass PC Genjin versoftet werden sollte. Und die Sache mit den Mangas war damals einfach eine ganz bewusste Promotion für die Figur. Das hat zumindest Makoto Oshikiri, das ist ein Manga-Künstler, der in der Vergangenheit PC Genjin Mangas gezeichnet hatte, 2020 mal im Zuge der Veröffentlichung des PC Engine Mini mal verraten. Aber schauen wir uns das Ergebnis doch mal an, also das Spiel.
Genau, kommen wir noch zum Spiel. Wir alle wissen, dass natürlich in einem Jump'n'Run der späten 80er bzw. frühen 90er die Story am allerwichtigsten ist.
Oh ja.
Also ohne Story geht da gar nichts. Wir alle kannten ja auch immer die Stories aus den Handbüchern unserer Spiele und waren dementsprechend vorbereitet, was da auf uns zukommt. Aber bei Bonk gibt es tatsächlich je nach Version sogar so eine Art Handlung. Die Aufgabe im ersten Teil ist es, eine Prinzessin zu retten. Das ist tatsächlich aber eine Dino-Prinzessin, wie sich dann später herausstellt. Ja, genau. Also man muss die Prinzessin retten. Das ist total überraschend für einen Jump'n'Run der späten 80er. Der Name der Prinzessin ist Prinzessin Zar the First und die wurde von einem Bösewicht entführt. Im Amerikanischen ist er als King Jewel bekannt, also der Sabberkönig, der dritte übrigens. In Japan heißt er King Tamagodon, auch der dritte. Scheint relativ wichtig sein, dass er der dritte in der Rangfolge war. Genau, und das spielt im Urzeitland Dino Land.
Das ist sehr inspirierend, ja.
Ja, da hat sich jemand auf jeden Fall lange hingesetzt und überlegt, wie nenne ich denn das? Und ach Mensch, das war's auch schon mit der Handlung. Ja, und in der japanischen Version von PC Genjin wird diese Handlung überhaupt nicht erzählt. Man kann sich das ein bisschen zusammenreimen. Wobei ich muss sagen, ich habe es ja auf Japanisch durchgespielt und da wird schon so ein bisschen zwischendurch erzählt, auch gegen Ende, aber halt auf Japanisch. Also ich musste mir da auch alles zusammenreimen, wenn wir das so nehmen wollen.
Ich habe es ja auf Englisch gespielt, also ich habe die Bonk-Version gespielt und da wird nur gesagt, hey, danke, dass du mich befreit hast. Und,
die Bonk-Version? Ja, okay. Ja.
Geh mal weiter.
Ja.
So, also da... Story, nein.
Ja, in den USA hat es immerhin eine schlichte Story in das Handbuch geschafft. Da gibt es noch Infos zu Bonks Herkunft, den Plan von König Jewel und ein paar Details zur Prinzessin. Naja, und in Japan gab es ja die Mangas. Da gab es ja auch das Gekkan PC Engine Magazin, da kannte man vielleicht schon ein paar Infos und war alles ein bisschen wilder da, wie es in Japan halt immer war.
Mhm.
Ja, da war es nämlich so, dass PC Jenjin ein verstoßener Prinz aus dem Mondreich Moonland ist und von König Tamagodon auf die Erde verbannt wurde. Das ist alles völlig überzeichnet erzählt und wurde nie wirklich offiziell Lore von Bonk. Weder im Spiel selber noch in späteren Veröffentlichungen wird das als Kanon angesehen. Wobei, ne, wir kommen ja am Ende auf den Mond und so.
Also, ja, das
und
stimmt.
Vielleicht ist Bonk da ja zu Hause.
Ja, der Mond kann, spielt ja auch eine kleine Rolle hier.
Ja, so, ja. Naja.
Okay, also Story ist klar, simpel, aber effektiv, naja, oder auch nicht. Auf jeden Fall ein kleiner glatzköpfiger Höhlenmensch, der eine Prinzessin rettet, während er den dicken Dinosaurierkönig besiegen muss. Alles sehr klassisch. Was aber Bonk's Adventure und auch andere Jump'n'Runs ausmacht, das ist ja, ne, wir haben es eben gerade schon scherzhaft so ein bisschen angedeutet, das ist ja nicht die Geschichte, das ist ja nicht das Wie, sondern das ist, wie steuert sich das Ganze? Wie werden die Gegner bekämpft? Also doch irgendwie ein Wie, aber wie ist das Spiel aufgebaut? Bonk ist ja nicht nur irgendein Plattformheld, der ist ja schon ein bisschen anders. Und das merkt man schon beim ersten Kopfnusssprung. Also schauen wir uns doch einfach mal an, was Bonk eigentlich so alles kann und wie das Spiel so aufgebaut ist. Und dabei gucken wir uns das Originalspiel an, also von der PC Engine bzw. der TurboGrafx-16 und haben da auch so ein bisschen den originalen Controller in mind.
Genau, also das ist auch hier alles erstmal relativ klassisch. Klassische Steuerung. D-Pad für eine Bewegung nach links und rechts. Man kann damit klettern, man kann schwimmen oder laufen. Es gibt zwei Tasten, eine zum Springen und eine für den besagten Kopfnussangriff. Also hier soweit erstmal alles sehr klassische Eingaben. Wir haben sie eben schon erwähnt, die Kopfnuss, also den Standardangriff, passt natürlich wunderbar zu dem riesigen Schädel, wie man sich vorstellen kann, heißt aber auch, dass man dem Gegner hier schon recht nah sein muss. Zum Glück geht das Ganze aber auch aus der Luft, beziehungsweise im Sprung. Dabei stürzt Bonk dann kopfüber zu Boden und macht den Gegner unter sich platt.
Wie ist denn das bei euch? Mir ist das beim Spielen aufgefallen, dass ich den Standard-Kopfnussangriff super selten eingesetzt habe. Ich habe meistens Sprung und dann den Seemannskörper auf die Gegner gemacht. Wie habt ihr das gemacht?
Ganz anders. Also ich habe fast nur Kopfnussangriffe gemacht.
Echt?
Und fast nie, weil ich fand den immer super nervig, weil man nicht sofort trifft und dann daneben landet. Bonk braucht nämlich einen Moment, um wieder aufzustehen. Und dann hängt er so doof am Boden rum und wuselt und dann dauert's. Und ich habe den tatsächlich erst gegen Ende eingesetzt, gegen diese, also klar bei den Bossen, ne, da braucht man den. Aber ansonsten eher bei diesen Statuengegnern, die wirklich viel aushalten, weil der Kopfnuss, also der Sprungangriff macht nämlich deutlich mehr Schaden als der normale Kopfnussangriff. Mhm. Und da war der dann doch effektiv, aber ansonsten habe ich mich davon ferngehalten, weil ich es ansonsten flotter fand, einfach nur so drauf zu drödeln.
Tobi?
Nee, mir ging's da auch wie dir. Ich habe auch eher die Sprungkopfnuss gemacht, aber ich gebe auch Sebo recht, dass mit dem kurzen Besinnen, nachdem er dann irgendwie aufgeknallt ist, das nervt schon. Also oft hat man es ja wirklich auch eilig, wieder aufzustehen. Das ist dann ein bisschen uncool. Es funktioniert allerdings auch, was ich ganz praktisch fand, wenn man in die Tiefe fällt und nicht bewusst hochspringt, dann kannst du ja auch aus dem Flug diese Kopfnuss anwenden. Das fand ich ganz gut.
Ja, ich war da bei dieser Mechanik, als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe und auch, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, habe ich ein Let's Play gesehen, wo einer die ganze Zeit die Kopfnuss gemacht hat und ich dann gedacht habe, ich benutze die Kopfnuss eigentlich nie oder ganz selten halt. Und mit dem Sprungangriff habe ich dann gedacht, ja okay, das ist ja ein bisschen wie bei Mario, klassisch auf den Gegner draufspringen, aber du musst eine Aktion ausführen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wie bei Castle of Illusion, nur dass du da mit Mickey Mouse halt mit dem Poppes voran auf die Gegner springen musst und hier halt mit dem Kopf.
Und ich glaube, bei Castle of Illusion konntest du während des Fluges auch noch steuern. Du konntest dich nach rechts und links bewegen.
Das kannst du hier auch?
Nee.
Doch, ein bisschen, doch.
Ja.
Doch, kannst du auf jeden Fall.
Das geht schon sehr schnell nach unten. Ne? Bei Mickey Mouse habe ich das sehr viel schwebender, floatiger in Erinnerung.
Ja, das auf jeden Fall. Da hast du recht.
Aber die Kopfnuss ist ja nicht nur die einfache Kopfnuss. Die ist ja noch viel universeller. Zum einen übrigens, haben wir eben auch noch nicht erwähnt, kann man den Schädel auch dazu benutzen, von unten gegen Gegner zu springen.
Das stimmt.
Ist auch ganz praktisch. Selbst bei so fiesen Flammen, die aus so Vulkanen rauskommen, wo man eigentlich denken würde, oh, bloß nicht treffen.
Lavagestein.
Genau, aber wenn man die von unten trifft, ist alles gut. Aber vor allem gibt's noch den Spinbonk. Das ist so eine Technik, in der man hochspringt und ganz oft diese entsprechende Taste drückt und dann dreht man sich um die eigene Achse und erreicht somit noch mal ein bisschen mehr Distanz als mit einem normalen Sprung.
Ja, er kann gleiten, ne? Also du kannst schon ganz ordentlich, also geht stetig nach unten, aber
Ja, und witzig, das Ganze war eigentlich ein Glitch. Da ist ihnen beim Programmieren immer durch die Finger gerutscht und eigentlich sollte der das gar nicht können. Und dann haben sie das beim Test bemerkt und gesagt, Mensch, das ist eigentlich total praktisch. Das lassen wir drin. Da haben wir noch eine extra Mechanik, die wir benutzen können.
Ja, stimmt.
Was ich noch ganz kurz einwerfen wollte, Bonk kann springen, aber er kann unterschiedlich springen. Und zwar, wenn im normalen Druck hüpft, der normale Höhe. Und je länger du drückst, desto höher springt Bonk.
Ja, das stimmt.
Das ist total wichtig auch, weil man dann also wirklich hochkommt. Und gerade wenn man später auf irgendwelchen Pflanzen hüpft, um den Sprung zu vergrößern, muss man dann den Extrasprung meistens noch nutzen, um wirklich weit hochzukommen. Also auch da gibt's überraschend viel Varianz dafür, dass man eigentlich nur zwei Tasten benutzt.
Ja. Ja, und daher weiß ich auch so genau, dass man im Sprung die Figur bewegen kann, zumindest im Ansatz, weil es gibt ja diese Bonus-Stages, wo du die Früchte einsammeln kannst, wo du auf diese Blumen springst und dann über einen Abgrund und dann ist da so ein ganz schmaler Pfeiler und da ist auch nochmal eine Blume drauf. Und wie oft ich da vorbeigesprungen bin, neu geladen, ja, ich habe mit Abspeichern gespielt. Du musst halt beim Springen ein bisschen in die entsprechende Richtung dich bewegen. Also man kann während des Sprungs definitiv ein bisschen steuern. Aber Tobi hat schon nicht unrecht, nicht so genau wie bei Castle of Illusion. Da kannst du das viel mehr.
Ja, weil du auch mit einer gewissen Geschwindigkeit nach unten knallst auf dem Boden. Da bleibt gar nicht so viel Zeit, um sich noch groß zu bewegen. Ne?
Ja.
Naja. Ganz witzig auch die zweite Fähigkeit, die auch nicht unwichtig ist, nämlich die Fähigkeit zu klettern. Und bei der beißt er sich im Sprung an einer Felswand oder einer Kante fest und kann dann dadurch ja auf deutlich höher gelegene Plattformen kommen. Das sieht ziemlich lustig aus, wie er da mit seinem Kiefer so an der Wand hängt. Bisschen nervig ist, dass man, um dann nach oben zu kommen, auch wirklich sehr, sehr schnell hintereinander die entsprechende Taste drücken muss. Das ja ist ein bisschen anstrengend. Wenn man das nicht macht, rutscht er nämlich wieder runter und man muss da schon so ein bisschen gegenhalten. Also so eine Turbo-Funktion wäre da schon ganz nett gewesen.
Ja, wo wir gerade dabei sind, Turbo-Funktion, der originale Controller der PC Engine oder auch der TurboGrafx 16, der hat ja eine Turbo-Funktion. Der hat ja über Taste 1 und über Taste 2 hat er einen Regler in drei Einstellungsmöglichkeiten, wie schnell soll die Turbo-Funktion sein.
Ja.
Und das ist etwas, was an solchen Stellen unglaublich hilfreich ist. Wart ihr in diesen Bonus-Stages, wo du innerhalb von 10 Sekunden die Wand hochklettern musst?
Nein.
Gibt's sie nicht nur auf dem Game Boy?
Nein. Nee.
Gibt's auch hier, habe ich auch gesehen, war ich aber nicht.
Ich wollte ganz viel dazu eigentlich sagen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das einordnen kann. Also einmal wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass das meine Lieblingssache am ganzen Spiel ist, dass man mit Zähnen die Wand hochklettert. Das war nämlich damals auch für mich als Kind, ich fand das unfassbar lustig, weil er so rasend bescheuert dabei aussieht. Also er reißt den Mund so auf und wirklich der Oberkiefer biegt sich nach oben eigentlich. Mhm. Und er hat so einzelne Zähne, die dann da raus sind und er knabbert sich halt die Wand hoch. Und ich dachte, wie bescheuert ist das eigentlich? Fand ich großartig. Und ich habe heute noch zu Recherchezwecken die Gameboy-Variante durchgespielt. Und da ist es nämlich so, wenn du in eine Wand beißt und knabberst und dabei nach oben drückst, dann springt der zwischendurch. Also dann knabbert, dann tschapp, springt höher und dann knabbert er weiter. Und dann kommst du nämlich relativ flott die Wände hoch. Ja. Bei der PC Engine war das wirklich relativ viel Arbeit, so eine Wand hoch zu knabbern.
Ja, und in diesen Bonus-Stages, die ich gerade erwähnt habe, innerhalb von 10 Sekunden die Wand hoch. Also nur mit Daumen war das definitiv nicht möglich. Ich habe den Controller dann so halb auf meinen Schoß gelegt mit der einen Seite und habe dann wirklich mit dem Zeigefinger. Dann habe ich es auch geschafft, aber also Spaß gemacht hat das in dem Moment echt nicht. Da hat mir die Turbo-Funktion definitiv gefehlt.
Ich habe das Ganze natürlich stilecht auf meinem R36S gespielt, so ein Gameboy-Ding mit Emulator-Funktion. Da ging das. Also da kannst du wirklich machen und dann habe ich das schon die Wände hochgeschafft.
Ja, da hätten dir wahrscheinlich auch die Power-Ups nicht geholfen. Die gibt's nämlich auch im Spiel. Und zwar ganz lustige Power-Ups, wie ich finde. Die sind hier etwas speziell geraten und passen hier auch wieder wunderbar in dieses cartoonige Steinzeit-Setting. Da gibt's nämlich Fleisch bzw. Fleischkeulen. Zum einen die kleinen, die verwandeln Bonk in Irate Bonk und verleihen ihm mehr Stärke. Und es gibt noch große Fleischkeulen, die verwandeln ihn in Livid Bonk und machen ihn zumindest zeitweilen unverwundbar, also ganz ähnlich dem Mario-Stern. Wobei dieser zweite Effekt auch eintritt, wenn man zwei von den kleinen Fleischkeulen gegessen hat. Und in diesen Zuständen kann Bonk dann auch zusätzliche Fähigkeiten erlangen, wie zum Beispiel das Betäuben von Gegnern durch so Bodenschläge.
Also Bodenkopfnüsse, das heißt, würde ich sagen.
Ja, genau. Also wenn du mit deiner Flugkopfnuss nach unten rast und nicht auf einem Gegner, sondern auf dem Boden landest, dann gibt's eine Erschütterung und die Gegner sind so für ein paar Sekunden außer Gefecht gesetzt. Kann manchmal ganz praktisch sein. Oder du kannst zum Beispiel Hindernisse durchbrechen, also Felsbrocken mit dem Kopf durchschlagen oder sowas.
Ja, und du kannst auch, wenn du, zumindest wenn du unverwundbar bist, also die große Fleischkeule oder die zwei kleinen gegessen hast, dann kannst du auch über Wasser laufen oder über Lava. Also dich kann dann in dem Moment also dir führt nichts Schaden zu, auch die Umgebung nicht, was sehr hilfreich ist an einigen Stellen.
Also schon sehr praktisch, diese Fleischkeulen.
Die übrigens auch nicht nur sehr gut in das Steinzeit-Setting passen, sondern auch einen popkulturellen Hintergrund haben. Zumindest wahrscheinlich. Die gehen nämlich, wie gesagt, wahrscheinlich auf das japanische Kultmanga Hajime Ningen Gyatoros zurück. Das heißt auf Deutsch der erste Mensch Gyatros. Das ist aus den 70ern. Und hier wird eine gigantische, saftige Knochenkeule als Leibspeise der Steinzeitmenschen sehr ikonisch in Szene gesetzt. Und zwar so ikonisch, dass man in Japan, zumindest so wie wir es recherchiert haben, noch bis heute von Gyatoros Nikku spricht, wenn man diese sehr archetypischen Cartoon-Fleischkeulen meint. Und Bongs Entwickler haben diese ja doch sehr populäre Darstellung schon erkennbar aufgegriffen und im Spiel integriert, auch wenn, ja, wie gesagt, explizit bestätigt ist es nicht. Aber was bei Mario der Pilz oder die Blume, das ist hier eben die Fleischkeule.
Ja, witzig, ne? Also wie gesagt, ich habe ja gedacht, Bonk wäre Vegetarier und dreht einfach durch, wenn er Fleisch zu essen kriegt und wird übelst wütend und schlägt um sich. Was ja irgendwie auch passt zu Irate Bonk, oder? Ich meine, warum sollte der eigentlich wütend werden, wenn er seine Leibspeise vorgesetzt bekommt?
Vielleicht ist er ja auch nicht wütend, sondern das ist einfach nur eine unbändige Kraft.
Aber er heißt Irate Bonk und das heißt wütender Bonk.
Woher wissen wir das?
Ich habe Irate gegoogelt.
Aber das bekam ja der Spieler im Spiel wahrscheinlich auch nicht mit.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber du wirst ja schon, dass er sauer wird, oder? Ich meine, er fliegt hoch, er wirft die Arme über sich, aus seinem Kopf dampft es und er guckt auch ultra angepisst. Also es ist ja nicht so, dass er glücklich strahlt durch die Gegend hüpft, sondern er hat schon so einen wirklich grimmigen Gesichtsausdruck. Und wenn du mir meine Lieblingspizza gibst, ist das Letzte, was ich mache, dich verprügeln und böse dabei gucken.
Also was ich daraus gelesen habe, wenn ich es gespielt habe früher, und ich wusste ja weder, dass es Irate Bonk heißt, noch was Irate Bonk bedeuten würde. Ich habe da eher so daraus gesehen, dass er etwas ist, was sehr scharf ist. Darum ja auch dieser Art Atombild über seinem Kopf. Ne? Er läuft rot an und es platzt aus ihm heraus. Also ich dachte, er ist irgendwas Scharfes und ist jetzt voll getrieben von dieser Schärfe und rast dann irgendwie los. Aber ja, keine Ahnung. Kann man wahrscheinlich deuten, wie man mag.
Und man kann noch mal dazu sagen, Sebo, weil du meintest, wenn etwas, ja, wenn du deine Lieblingspizza isst, dann guckst du nicht angepisst oder böse oder wie auch immer. Also ich sag mal so, wenn der durchschnittliche Fußballfan, ne, wenn der sich so richtig freut, weil seine Mannschaft ein Tor geschossen hat, die gucken schon auch manchmal sehr böse, wenn sie sich freuen.
Ja, aber das sind ja Fußballfans und nicht Connoisseure, die ihre Leibspeise vorgesetzt bekommen. Ich glaube, die wenigsten Menschen gucken wirklich pisst, wenn sie ihre Lieblingsspeise bekommen. Was? Schon wieder dieses unfassbare Geressen, ich bringe euch an oben.
Naja, aber es zeigt ja irgendwie, und das finde ich ganz cool, wie auch so, zumindest in Japan, popkulturelle Elemente hier den Weg ins Game Design gefunden haben. Das ist ja schon irgendwie bemerkenswert. Mir war das alles neu. Ich kenne mich da nicht so aus mit japanischer Popkultur und Fleischkeulen. Aber fand ich auf jeden Fall einen ganz witzigen Fact.
Ich habe noch so gedacht, es gab in den 90ern, als wir Sat.1 bekommen haben, da gab es da eine Serie, die hieß Kum Kum. Das war so ein kleiner Steinzeitjunge. Guck mal, schon wieder Steinzeit. In den 80ern. Ich glaube, die ist aus den 80ern. Vielleicht ist auch aus den 70ern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade darüber reden, denke ich so, gab es da nicht auch solche Fleischkeulen?
Boah, weiß ich nicht. Aber ist ja auch so vielleicht so ein bisschen Klischee. Was gab es da sonst so zu fressen?
Was gab es denn da außer Fleisch und Getreide? Und die hatten ja noch kein Getreide.
Gemüse früher, und Obst also, vielleicht.
Eher wenig, so
das ikonische, die ikonische Darstellung einer Fleischkeule ist ja so ein Knochen mit Fleisch drumherum. Ne?
Ja, ja, klar. Aber kann ja auch sein, dass das bei Kum Kum, ist ja auch eine japanische Serie, dass das bei Kum Kum auch deswegen so aussah, wenn es so aussah, wenn meine Erinnerung mich jetzt nicht trügt, wegen dieser ursprünglichen Serie oder vielleicht auch, nee, PC Genjin war ja danach. Aber könnte ja sein. Also,
ja, klar, warum nicht?
Auf jeden Fall haben wir noch ein Beispiel für Steinzeit gefunden. Ha.
Ja. Aber lass uns mal jetzt endlich einen Blick aufs Spiel werfen. Bonk selbst haben wir ja eben schon beschrieben. Den Rest gucken wir uns jetzt mal an. Das Spiel, wir starten das Ganze und bekommen erstmal einen Title-Screen zu sehen. Und der ist relativ simpel, aber ganz nett gestaltet. Ist so in steingemeißelter Schriftzug. Bonks Adventure steht da und Bonk liegt da, glaube ich, drin in den Buchstaben oder
in
schwebt
O,
da so rein.
O, genau. Er liegt im O und schläft. In der japanischen Version liegt er im C und schläft.
Ach, ist das so. Okay. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, nicht spektakulär, aber ganz okay. Und das war es eigentlich auch schon.
Ja.
Man startet das Ganze dann und ist dann direkt im Spielgeschehen. Und der Screen, den wir dann sehen, der ist eigentlich recht aufgeräumt. Die Anzeigen, die es so gibt, also Leben und Punkte und so weiter, die halten sich hier sehr zurück. Es gibt also nicht wirklich viel zu sehen. Oben links gibt es 3 rote Herzen, die für die Energieanzeige zuständig sind und von denen jedes 2 Hitpoints hat. Bei jedem Treffer wird das Herz dann ein bisschen kleiner. Unten rechts ist die Anzeige der verbleibenden Leben. Davon hat man 3 eingangs und darunter werden Punkte angezeigt, die man mit dem Einsammeln von verschiedenen Score-Items und dem Besiegen von Gegnern sammeln kann.
Ja, witzig, mir sind die Punkte überhaupt nicht aufgefallen. Also noch nicht mal das habe ich wahrgenommen.
Sind ja auch erstmal nicht so relevant. Man weiß ja auch immer gar nicht so genau, was machen die Punkte eigentlich, ne?
Außerdem hat Sebo das ja auch auf dem Handheld gespielt. Das ist ja nochmal deutlich kleiner als auf dem Fernseher.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ein Timer gibt es zum Glück nicht, also man kann sich schon ordentlich Zeit lassen. Es gibt also massig Platz für das eigentliche Spielgeschehen und sorgt ebenfalls für keine große Überraschung und gestaltet sich auch sehr klassisch. Die Level scrollen zunächst mal von links nach rechts. Es gibt Hindernisse und Plattformen, über die wir uns hinweg bewegen müssen, wobei Backtracking auch möglich ist. Und die Hindernisse, die können wir bezwingen durch normale Sprünge und bei höher gelegenen Ebenen, wie gesagt, mit der Festbeißtechnik, über die wir eben schon gesprochen haben, treffen natürlich auch auf Gegner, die wir mit besagter Kopfnuss oder dem Kopfnusssprung erledigen können. Und dann wären da noch so die Score-Items. Denn was wäre ein Jump'n'Run ohne Score-Items und Punkte, von denen man nicht so richtig weiß, wozu man sie eigentlich braucht?
Naja, also durch das Obst bzw. das Gemüse bekommt Bonk ein bisschen Leben zurück.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, und außerdem bekommt man ja alle, schieß mich tot, Punkte, ein neues Leben dazu. Und auch wenn so eine Frucht oder so ein Gemüse nur so 50 oder 100 Punkte bringt, dann macht's dann die Masse.
Genau, aber das sind ja alles so Sachen, die findet man so nach und nach raus. Ich finde, am Anfang von so einem Spiel weiß man das immer nicht so richtig. Brauche ich das? Soll ich das einsammeln? Ist das wichtig? Aber klar, man nimmt's natürlich mit. Und diese Score-Items verbergen sich meistens in so kleinen pinken Blumen, das sind so schlafende kleine Blumenwesen, da kann man draufhüpfen und die geben dann ein Stück Obst oder Gemüse frei und das kann man dann einsammeln und Punkte bekommen.
Aber Achtung, es gibt bei diesen pinken Blumen auch ab und an welche, die sich nicht bewegen, also die haben keine Animationsphasen und in denen befindet sich dann kein Obst bzw. Gemüse, sondern so eine Art, ja, gelb umrandeter, schwarzer Springteufel?
Ja, ich habe immer
einfach eine pissige Blume, oder?
Geisterblume habe ich es genannt.
Sieht aus wie eine große, angepisst guckende Sonnenblume.
Ja, ja, irgendwie sowas. Und finde ich ganz interessant, was du sagst, weil das ist mir nicht aufgefallen im Spiel.
Nee,
ich dachte,
null.
Das ist so random, da stehen 3 Blumen nebeneinander, eine davon hat das Ding halt, aber dass die jetzt sich nicht bewegt und die anderen schon, ist mir während des Spiels nie aufgefallen. Aber ja, gibt's hilfreiche Info auf jeden Fall.
Im 5. Level ist man, glaube ich, sogar 5 von den Dingern nebeneinander, das sind alles pissige Blumen, also da muss man versuchen, überhaupt nicht drauf zu hüpfen.
Hm. Tobi, mal unter uns 2 Gebetsschwestern, ne? Ich habe das während des Spielens auch nicht gemerkt.
Siehste.
Ich habe mir heute noch ein Video angeguckt, wo alle Bonk-Spiele einmal aufgezählt wurden mit ein bisschen Infos dazu. Und diese Info habe ich da heute noch bekommen und habe gedacht, ach, guck mal einer, guck. Und dann habe ich das heute nochmal überprüft und tatsächlich, die eine Blume, die bewegt sich nicht.
Ja.
Aber die kann man sehr einfach besiegen, draufsprengen und direkt einmal umdrehen, Kopfstoß nach unten, dann trifft man die immer sofort. Ja. Also wenn man weiß, dass man auf die sich nicht bewegende Blume gucken muss, dann ist das überhaupt kein Ding, draufspringen. Wie gesagt, Kopfstoß nach unten und die ist sofort tot.
Ah, kommt auf die Szene an. Also zum Beispiel habe ich das in dem Level gehabt, also im 5. Level, der sehr knackig ist, dann gibt es oben an der Decke so Sprinklerpflanzen, die schießen 3 oder 4 Projektile. Und gleichzeitig wirst du verfolgt von, ich glaube, so komischen magischen Drachen, Zauberern, die erscheinen können. Und dann kommen 5 von diesen Blumen nebeneinander. Und wenn man die einmal freigelegt hat, dann verfolgen die einen auch die ganze Zeit. Also da kann das schon echt knackig werden. Aber wenn die alleine vorkommen, ja mein Gott, dann sind die kein Problem.
Ja.
Nervt halt, wenn man nicht damit rechnet und sie erstmal treffen.
Naja, die Blumen gibt's aber auch noch in anderen Farben, die dann auch andere Eigenschaften haben. Also die gelben, die sind so eine Art Trampolin, auf das man hüpfen kann, um wiederum auf höhere Plattformen zu kommen. Aus den roten erscheint das besagte Fleisch. Und dann gibt's noch grüne, da verbergen sich so Kristallherzen drin. Das heißt, dann bekommt man zu seinen 3 Herzen, die oben in der Ecke sind, noch ein weiteres hinzu. und hat somit einfach mehr Lebensenergie.
Mhm, davon gibt es zwei.
Genau, gibt es nur zweimal im Spiel leider.
Genau, und wir haben hier, glaube ich, gar nicht erwähnt, natürlich können auch Herzen droppen. Also ich glaube, Gegner geben manchmal so random ein Herz oder sowas. Und es gibt auch ganz große Herzen, die füllen dann, glaube ich, drei Herzen auf oder so. Ne? Also das, da freut man sich dann.
Ja.
Da freut man, auch schön. Das macht mich jetzt aber zufrieden. Ja.
Ja, und das sind eigentlich auch schon so die Basics, mit denen Bonk funktioniert, ne?
Mhm.
Ja, und im Laufe des Spiels verändert sich natürlich das Setting auch ein bisschen so. Es gibt Vulkane, Treibsand, Boden in den Füßen verschwindet, Wasserfälle, Eis, Unterwasserlevel, wer liebt sie nicht?
Ich finde Unterwasserlevel gar nicht so schlimm, Eislevel finde ich viel schlimmer.
Ja, der Eislevel hatte eine extrem nervige Stelle auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt ist es aber so eine ziemliche klassische Plattformmanier von links nach rechts und am Ende gibt es immer so ein Schild, das zeigt nach rechts und wenn man da angekommen ist, dann weiß man, man hat den Levelabschnitt geschafft. Ein bisschen doof ist, man weiß nie genau, wie lange geht so eine Round. Es gibt 5 Rounds im Spiel, die in einzelne Abschnitte unterteilt sind. Und zum Teil sind das dann 3 oder wie im zweiten Level 7. Man sich so denkt, okay, das hört einfach nie wieder auf.
Ja.
Da war ich auch so, okay, das wird eine längere Geschichte hier.
Wann war das gestern, vorgestern? Weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich euch noch geschrieben, ich bin jetzt in 2.7. Es hört einfach nicht auf, ich kann nicht mehr. Ich habe dann abgespeichert und musste erstmal aufhören. Aber witzigerweise war es dann auch, Gott sei Dank, der letzte Abschnitt in dieser Round, in diesem Level. Also 2, da muss man einmal durch sein, danach geht's.
Ja, finde ich auch nervig irgendwie. Obwohl es eigentlich gar nicht schlimm ist. Es sind eigentlich, die ganze Zeit aneinander gehängte Level. Aber ich finde, für die Motivation hat das schon einen Effekt, wenn man nicht mal irgendwann einen Schlussstrich zieht und wieder bei Null anfängt.
Vor allen Dingen, glaube ich, habt ihr denn mal einen Continue benutzt? Also habt ihr mal alle Leben verloren? Und dann kann man ja vom Startbildschirm und dann setzt einen halt an den Level Anfang. Und wenn das Level 3 oder 4 ist, ist das ja gar nicht so schlimm. Aber wenn das Level 2 oder 5 ist, dann ist das halt ein ganz schöner Schritt zurück. Oder habe ich mir das falsch gemerkt?
Wenn das Level 2 oder 5 ist?
Round 2 oder 5.
Ach so, okay.
Die beiden langen Rounds.
Ach, du gehst dann wieder in 2.1 zurück. Also wenn du in 2.5 stirbst, bist du dann wieder in 2.1 oder wie?
Ich habe es tatsächlich gemacht und erinnere mich, dass ich in Welt 2.7, also dem letzten Abschnitt der zweiten Runde, das benutzt habe und in Welt oder beziehungsweise Level 2.4 gelandet bin.
Ah, also wirst du nur nicht komplett, sondern nur ein bisschen. Genau. Ah, das ist ja okay, weil ich habe mir gedacht, das ist ja ein ganz schöner Arschloch-Move, weil ich muss nur sagen.
Wobei ich sagen muss, für mich, da werde ich sicherlich auch in meinem Fazit später noch zu kommen, also das Spiel zieht schon relativ schnell ordentlich an. Das heißt, auch Round 2 mit den 7 Abschnitten ist gefühlt eigentlich Round 6 schon.
Hm.
Und da fand ich es dann schon doch auch nervig, von Abschnitt 7 in Abschnitt 4 nur zurückzukommen und nicht im 7. wieder starten zu können. Also das, ich war schon froh um jeden Abschnitt, den ich da geschafft habe.
Ich finde auch, das zieht ordentlich an. Ist der Level 2 schon der mit den Wasserfällen am Anfang, wo die Blitzgegner raushüpfen und die Libellen angeflogen und du hast quasi 5 Gegner gleichzeitig um dich rum, über und unter dir? Ja.
Mhm.
Ja, also es ist echt knackschwer zum Teil. Ne? Also ich bin froh, dass man heutzutage überall abspeichern kann, nochmal neu laden kann, weil ich habe ja nicht unendlich viel Zeit und ich bin ja auch alt und die Reflexe lassen nach. Habe ich erwähnt, dass ich letzte Woche 45 geworden bin.
Aber das ist doch nicht alt, Sebo.
Doch, das ist
doch nicht alt.
Ja, stimmt.
Werd erst mal 46.
Ja, ich bin halb 90. Naja, auf jeden Fall war ich überrascht, wie schwer das ist. Also ich hätte das damals auf der Konsole nie durchgespielt, ganz ehrlich nicht. Aber gut, kommen wir zurück zu unserer Übersicht. Wir waren gerade dabei, es gibt also 5 Rounds mit unterschiedlichen Abschnitten und die sind unterschiedlich lang. Kommen wir doch nochmal zu den Score-Items. Neben dem erwähnten Gemüse und Obst kann man auch noch Smileys in den Level finden. Die hinterlassen Gegner manchmal liegen die einfach so rum. Und es macht total Sinn, die auch einzusammeln, denn die werden tatsächlich gezählt. Und am Ende des Levels, wenn man 20 Stück hat, kriegt man ein extra Leben. Total nice. Und man kriegt auch bei bestimmten Punktzahlen, also 20.000, 50.000, 100.000, auch extra Leben. Ja, also macht total Sinn, bei Bonk Punkte zu sammeln. Aber wo sammeln wir denn die Punkte, Markus?
Na, die sammeln wir natürlich in den Level bzw. Rounds, wie wir sie ja schon genannt haben, also wie sie auch offiziell im Spiel heißen. Derer gibt es insgesamt 5. Und die bestehen aus, haben wir auch schon erwähnt, verschiedenen Stages. Und auch wenn die Abschnitte bzw. die Rounds im Original, also im Spiel, keine offiziellen Namen haben, so findet man in Fan-Wikis trotzdem sehr passende Bezeichnungen. Zum Beispiel die Round 1, die heißt da Stego Hill und die unterteilt sich in drei Stages. Und das ist so ein sehr typisches Urzeit-Setting mit vielen Pflanzen und Palmen im Hintergrund, Vulkane. Und es gibt dann am Ende einen ganz lustigen Twist, da kann man nämlich auf den Kopf einer Echse, also eines Dinosauriers, mit dem Kopfnusssprung springen und dann, ja, dann kommt man in den Schlund dieses Monsters und am Ende wartet dann der Endboss.
Und dieses Monster hat einen Käppi auf.
Ja, ja. Stimmt. Das ist ähnlich unpassend wie die von Sebo erwähnten Smileys. Die fand ich früher als Jugendlicher, wenn ich das auf Amiga gespielt habe, immer mega unpassend. Das wirkt für mich so wie so eine Platzhalter-Grafik irgendwie, diese Smileys.
Ich musste mal an so Ecstasy.
Ich wollte auch gerade sagen, so einfach Ecstasy. Das, wenn er genug sammelt, ist Party. Ganz kurz. Als ihr in der Echse drin wart, habt ihr es geschafft, ein einziges Mal an diesen bescheuerten Zäpfchen vorbeizukommen, ohne irgendwie Energie zu verlieren?
Ja.
Ich habe nicht rausgefunden, wie das funktionieren soll.
Das ist ganz einfach.
Und zwar?
Je nachdem, wo die halt sind. Am schwersten sind die, die auf diesen Pfeilern, sage ich jetzt mal. Da musst du gucken, du kommst ja von rechts in dem Fall und willst nach links. Du schwimmst ja im Wasser oder im Blut oder in der Magensäure oder was auch immer von diesem Viech. Und wenn das Zäpfchen dann nach links zeigt, dann springst du hoch, langsam. Du hast ja vorhin selber gesagt, ne, je länger du den Knopf drückst, desto höher springst du. Du machst einen, langsam, was rede ich denn da? Leicht, ne? Du drückst den nur kurz, dann machst du einen niedrigen Sprung und dann musst du an den Rand und dann schnell runter auf die andere Seite. Das geht.
Ah, okay. Ja, ich habe nämlich irgendwie das Timing nicht gefunden, weil ich habe mir gedacht, okay, es geht hoch. Ich lande, dann renne ich schnell, wenn es zurückkommt, rüber und versuche dran und ich habe es irgendwie jedes Mal verkackt.
Total doof ist, wenn du unter Wasser quasi unter denen durchgehen musst. Und da kannst du aber nicht drunter durchgehen, wenn die gerade nach unten gucken. Und unter Wasser geht Bonk halt sehr langsam. Und da musst du immer so, ja, so eine leichte Schwimmbewegung machen. Du darfst nicht auf den Boden aufkommen, dann kannst du das auch schaffen. Aber da bin ich auch ein paar Mal getroffen worden. Das ist in der Tat ein bisschen doof. Ja. Am Ende des Levels, um da wieder die Kurve zu kriegen, da wartet der Huey auf uns. Das ist so ein großer Dino, der hat so einen Helm mit Wikingerhörnern dran auf. Und der schießt mit Luftblasen auf uns. Luftblasen.
Mhm.
Irre. Das ist schon beeindruckend. Das ist ein sehr großes Sprite. Also wenn es ein einzelnes Sprite ist, kann natürlich auch sein, dass das Ding aus mehreren Sprites besteht. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, das Ding.
Ja.
Für so eine alte Konsole und so ein altes Spiel.
Auf alle Fälle. Was ich auch beeindruckend fand, war, wie oft man den für einen ersten Endboss treffen muss. Also der hat ja zwei Hörner und man könnte denken, naja, wenn man ihm auf den Schädel springt, dann fliegt erst das eine ab, dann fliegt das andere ab, dann geht der Helm kaputt.
Ja.
Dann geht der Helm kaputt und dann ist vorbei. Aber den musste man, finde ich, ungewöhnlich oft treffen, dafür, dass es ein Endboss im ersten Level ist.
Ja, ich glaube, man muss die alle im Schnitt so 14 bis 17 Mal treffen. Das ist gar nicht so wenig.
Gefühlt ein bisschen zu oft.
Ja, ich muss aber auch sagen, bei meinem ersten Huey-Versuch war ich so super vorsichtig und da sind so links und rechts so Knochen und auf die haben verschiedene Höhen. Da habe ich mich draufgestellt, dann habe ich gewartet, bis er nahe kommt, dann habe ich alle Blasen weggeploppt und dann bin ich einmal auf seinen Kopf und auf die andere Seite und habe ich gewartet, bis er darüber kommt und habe das gleich nochmal gemacht. Und der taucht später nochmal auf und dann bin ich halt hochgesprungen und habe drauf und dock, 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 dock und dann war er nach 10 Sekunden weg. Du kannst, wie viel du das gut timest, einfach quasi aus seinem Kopf juggeln und dann ist das Ding nach Sekunden erledigt.
Und auch da zeigt sich wieder, dass du im Sprung definitiv deine Figur bewegen kannst, weil das könntest du nämlich sonst gar nicht machen. Das habe ich, als ich es auf der PC Engine durchgespielt habe, jetzt für einen Podcast, da habe ich das am Anfang ähnlich gemacht wie du, Sebo, da war ich auch ein bisschen vorsichtig und ich habe es heute in Vorbereitung, ich wollte mir unbedingt nochmal die Amiga-Version angucken, die ich ja früher immer gespielt habe. Und da habe ich dann auch bis zum ersten Endboss zumindest gespielt und da habe ich genauso gemacht. Ich bin einmal hochgesprungen und dann immer nur und wieder Kopfnuss und wieder Kopfnuss und wieder und ich bin immer nur oben über ihm geblieben und immer nur rauf und runter und das war halt, wie du sagst, eine Sache von 10 Sekunden. Also das kann man super easy schaffen.
Ja.
Round 2, die kann man nicht in 10 Sekunden schaffen. Das ist nämlich, haben wir eben gerade schon gesagt, die schlimme lange Round, die heißt Cuba Cave. 7 Stages hat das Ganze. Ja, am Anfang ähnlich wie Round 1, nur halt bei Nacht. Das heißt, der Hintergrund besteht nur aus Silhouetten und aus sehr vielen Höhleneingängen, in denen man Bonuslevel finden kann. Das sind so kleine Minispiele, habe ich vorhin schon gesagt. In 10 Sekunden die Wand hoch, ja, hochbeißen.
Hochknabbern.
Genau. Oder man springt in einen Abgrund und da muss man sich die ganze Zeit drehen, also spinnen quasi.
Der Spinbonk.
Genau, den Spinbonk. Man muss dann aber auch unten auf den Füßen landen und je nachdem, wie oft man sich gedreht hat, bekommt man mehr Punkte. Und dann gibt's noch ein Ding, da springst du halt von diesen gelben Trampolinblumen zu gelber Trampolinblume. Die stehen dann immer auf so Pfeilern und da sammelst du Obst ein. Die sind immer so schön in Halbkreisen darüber. Also wenn du vernünftig springst, dann reicht eine Bewegung, um da alle einzusammeln. 18 Stück sind das übrigens immer. Also wenn du alle einsammelst, am Ende wird es gezählt, 18 Stück. Und da kommen im Spiel selber, also in den normalen Level, kommen dann auch immer neue Elemente dazu. Treibsand zum Beispiel, Wasserfälle. Es gibt hier dann erstmals Unterwasserstrecken, Lianen zum Schwingen.
Wer war hier der Boss?
Das war der Dancer.
Das war der Hippie, ne? Ja, das hat nämlich einen bescheuerten Boss. Also, weil ich finde, bei dem habe ich keine richtige Taktik gefunden. Das ist irgendwie.
Haben
wir
nicht verstanden.
Nee.
Wieso, was ist der Witz? Das ist wie Tiny Dancer, nur mit Tony?
Nein, Tony Dancer ist der Hauptdarsteller aus Wer ist hier der Boss?
Und der hat lange Haare?
Nein, aber du hast gerade gefragt, wer ist hier der Boss?
Ach so.
Ah, okay. Tony Michelli.
Serie komplett verdrängt.
Jetzt standst du auf der Leitung.
Aber sowas von. Also, auf jeden Fall ist der total bescheuert. Das ist so ein Hippie, der kann irgendwie Magie und teleportiert sich und macht von sich einen Klon. Und man muss mal den richtigen treffen. Der hält nicht so viel aus. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für den hatte ich keine Taktik. Der war nicht schwer, der war einfach nur nervig.
Ja, ging mir auch so.
Ich glaube übrigens, das ist eine Frau.
Nein.
Ich glaube schon.
Haben wir nicht vorhin den Namen gesehen? Der ist so irgendwie Fred oder Fritz oder sowas.
Ist sie nicht Fretta oder irgendwie sowas in dem Dreh? Da, Gladys.
Gladys. Aber ich dachte, das wäre ein Mann. Also Gladys kann auch ein Männername sein, oder?
Überhaupt ja. Kein Problem. Heute kann man alles sein, was man will.
Das stimmt. Naja. Und am allerliebsten würde man jetzt auch gerne alle Welten und ihre Eigenheiten genauestens beschreiben wollen. Aber wenn man ehrlich ist, wiederholen sich die Abschnitte auch optisch immer wieder so ein bisschen und unterscheiden sich eher im Detail. Wir haben vorhin zum Beispiel auch schon die Eislandschaften erwähnt, die dann irgendwann ein bisschen nerven. Mhm. Aber vor allem kommen auch neue Gegnertypen hinzu. Aber der Vollständigkeit halber können wir die übrigen drei nochmal benennen. Das ist dann die Runde 3, Dekotan Desert mit 5 Stages.
Wobei man nicht alle spielen muss, wenn man ein bisschen Glück hat. Denn in Abschnitt 3-2, da kann man abkürzen, da gibt's so eine Knochenbrücke, die, wenn man sie betritt, zusammenfällt. Wenn man aber den Spinbonk und Springen gut einsetzt, dann kommt man auf die andere Seite und dann landet man direkt in Abschnitt 3-5. Also man überspringt die Abschnitte 3-3 und 3-4.
Gute alte Warpzone.
Genau, muss man sich ein bisschen Mühe geben und vielleicht speichern und laden. Dann ist das total einfach.
Ich hab's auch ein paar Mal probieren müssen, tatsächlich, ja.
Genau. Und am Ende gibt's, ich glaube, das ist hier der Wrestler, oder? Das ist so ein Muskeldude, der kommt aus dem Boden und wirft mit so Eisbrocken. Und das Nervige bei dem ist, dass der Boden glitscht und man immer hin und her rutscht. Und bei dem muss man sehr genau auf den Kopf hüpfen. Der reißt so die Arme links und rechts hoch. Und ich hab's immer geschafft, einmal zu treffen. Und beim anderen Arm bin ich mal gegen den Arm gekommen.
Ja, ja.
Der hat auch einen geilen Namen, den wir sofort, Kongozilla, ja, wundervoll.
Bisschen überraschend fand ich, dass hier in diesem Dekotan Desert Level, wo ja irgendwie so ein bisschen Wüste drin steckt, dann auch die Eislevel vorkommen. Naja.
Alpha und Omega.
Da gab's eigentlich die einzige richtige, na gut, es gab ein paar nervige Stellen, aber da gab's eine Stelle, da in diesem Eislevel, da werden so Eisblöcke wie vom Himmel geworfen. Und es gibt eine Stelle, da muss man aus dem Eisblock surfen und damit man oben landet und dann weiterspringen kann. Und wenn man das einmal verpasst, dann wird man wahnsinnig. Weil ich habe da oben gestanden, dachte mir, cool, hab die Seite gucken, wieder runtergerutscht. Und dann musste ich immer leicht nach links gehen und dann wurde wie so ein Eiswürfel reingeschmissen und meistens aber genau auf meinen Kopf. Das heißt, der ist sofort wieder kaputt gegangen. Und ich habe bestimmt 5 Minuten gestanden und geguckt, wie positioniere ich mich, dass der so landet, dass er auch nach rechts rutscht und ich nach links weg und ich oben drauf springen kann, um eine scheiß Ecke da dran zu kommen. Das war nervig. Naja, kommen wir zu Runde 4, der Bony Bridge, die ist echt kurz, das ist nur ein Abschnitt und am Ende wartet Punchy Pedro. Das ist so ein boxen da Dinosaurier und ja, da braucht man auch nicht groß Taktik, ne? Den hüpft man halt auf den Kopf. Überraschung, Überraschung. Ja. Und dann ist er immer platt. Und ja, der kann so mit seinen Fäusten schießen. Die fliegen so als Projektile durch die Gegend. Mhm. Aber wirklich stressig war der jetzt nicht.
Nö, nicht wirklich.
Nö. Und dann kommen wir in Runde 5 an, der Enemy Fortress, also der feindlichen Festung. Und ja, ich muss sagen, das war für mich hier so mein Dark Souls-Moment, weil da wurde es echt kackschwer. Also ganz ehrlich, da habe ich wirklich andauernd gespeichert und geladen, weil hier gibt's Abschnitte, die treiben dich in den Wahnsinn. Da tauchen später so Gegner auf, das sind wie so Statuen von so Triceratopsen und die halten echt viel aus und sausen immer so von links nach rechts über den Bildschirm und man muss die wirklich erledigen, weil wenn man das nicht macht, hat man nachher 3 oder 4 Dinger davon gleichzeitig auf dem Bildschirm und es wird echt schwer, da irgendwie durchzuhüpfen. Und dann kommt noch ein Abschnitt mit so spuckenden Blumen an der Decke, während unten Gegner sind und Blumen, die sich in Killerblumen verwandeln und ich habe echt geflucht. Und das war... Ehrlich, ich habe den Level gehasst, das war keine Freude. Und dann kommt man am Ende an und was ist? Es ist eins von den Spielen, wo man alle Bosse nochmal bekämpft.
Ah, ja, geil, oder?
Ja, genau. Das hast du uns dann schön per WhatsApp erstmal geschrieben.
Genau.
Und dein Kommentar war, ich kotze im Strahl.
Ja. Vor allem, ich habe das erst so gefeiert, weil man geht nämlich durch diese Gänge durch und dann stehen die Bosse da so eingefroren. Ich so, fuck, jetzt muss ich, nein, ich kann dran vorbeilaufen. Ach, nice. Ach, ich sollte nur denken, ich muss gegen den Boss kämpfen. Cool. Ja, nee, leider nicht, weil dann kommt man nach oben und dann fällt man wieder runter. Und dann wachen die Bosse alle auf und man muss dann da nochmal durch.
Ich habe nie verstanden, diesen Move, warum es das gibt. Ganz, ganz furchtbar.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn man die drauf hat und die Muster kennt, dann geht das tatsächlich.
Wenn man das drauf hat, dann ist auch Dark Souls total easy.
Ja, wenn man die Moves drauf
hat. Ja, aber es macht ja auch einfach keinen Spaß.
Nee, es macht auch keinen Spaß.
Warum sollte ich das nochmal mir geben? Ich finde es wirklich, ich finde es nicht geil.
Ich sage nur Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins. Warum soll ich das Spiel zweimal spielen, um das echte Ende zu sehen?
Genau, aber man hat es noch nicht mit Entgegnern, wenn man die besiegt hat, dann fährt man nach oben zum Fahrstuhl und zack, da ist Prinzessin Zah, Zezi, Zah. Und man denkt sich so, nice, Prinzessin Zah, ich befreie dich. Aber Prinzessin Zah springt auf ihren Thron und aktiviert so eine Art Monster-Truck, der einen angreift, keine Ahnung warum. Der schießt mit Möhrchenraketen und springt wild durch die Gegend. Man muss ihm auf die Antenne hüpfen. Und wenn man den besiegt hat, dann hat man es aber geschafft. Oder, Markus?
Ja, nee, noch nicht so richtig. Dann ist zwar Prinzessin Zah befreit und die nimmt dich dann mit in ihrer T-Rex-Schädelrakete zum Mond. Ja, und dann kommt aber nochmal König Drool.
Genau, und König Drool ist so ein richtiges Arsch, der erscheint nämlich erst als so durchsichtiges, gelbes Risszeichnungsmodell, das mit Feuerbällen wirft, die erratisch über den Bildschirm fliegen und den muss man relativ oft treffen und mir ist nicht bewusst, wie ich das schaffe, ohne dabei Lebensenergie zu verlieren. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt er nochmal und dann schießt er so 3 Zacke durch die Gegend, die auch so hoch und schräg und durch die Gegend. Und wenn man die nicht gleich platt macht, hat man 3 oder 4 davon gleichzeitig auf dem Bildschirm und es war auf jeden Fall Arbeit. Aber am Ende liegt König Drool sabbernd und ziemlich tot am Boden oder haut er ab? Ich weiß es gar nicht. Im Gameboy haut er, glaube ich, ab. Auf jeden Fall hat man ihn besiegt und was dann? Dann haben wir es aber geschafft, oder? Haben wir es dann geschafft?
Dann haben wir es geschafft.
Oh, dann haben wir es geschafft.
Gott sei Dank.
Ich sag's euch. Alle happy, der Mond tanzt, alle tanzen und der Abspann läuft. Das war's.
Sehr schön. Ja. Wir haben eben übrigens so ein bisschen stiefmütterlich die Gegner übersprungen oder nur kurz erwähnt. Das haben wir natürlich nicht gerne gemacht, aber es würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, die jetzt alle groß zu beschreiben. Es sind 40 fast, genauer gesagt 38, um ganz genau zu sein. Und da ist eigentlich auch so alles dabei, was irgendwie so ins Steinzeitalter passt oder auch nicht so richtig. Aber die sind schon sehr abwechslungsreich. Mhm. Brauchen wir jetzt aber auch nicht alle aufzählen, nur so der Vollständigkeit halber. Die passen aber auch irgendwie alle ganz gut so ins Spiel und ins Setting und sind alle irgendwie auch ganz cute, so wie der Rest des Spiels ja auch. Wir kommen ja auch aus einer cartoonigen Vorlage und das ist ja auch eigentlich so der Stil, mit dem man das Spiel beschreiben könnte. Alles ist bunt und farbenfroh und erinnert fast an so einen spielgewordenen Saturday Morning Cartoon.
Oder Anime.
Oder Anime. Wobei ich fand es fast ein bisschen zu niedlich für ein Anime.
Hast du noch nicht die SD-Animes gesehen, die super deformt?
Das stimmt.
Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, hattet ihr denn einen Lieblingsgegner so optisch?
Hassgegner, könnte ich hier sagen.
Welchen?
Ich fand diese, die hast du vorhin erwähnt, diese fliegenden Heuschrecken oder was das da ist?
Die Bällen.
Die Bällen, genau. Die Bällen, meinte ich. Die fand ich ganz, ganz schlimm. Oder fliegende Gegner auch nicht schön.
Oder Gegner allgemein.
Oder Gegner allgemein.
Das nervt beim Durchlaufen.
Warum kann das nicht ein Walking Simulator sein?
Oder auch Pixel. Ekelhaft in Welt 3, glaube ich, da gibt's diese Bonk-Klone, diese roten.
Mit
den Riesenköpfen, auch ganz nervig.
Aber die fand ich, also da war ich echt nochmal überrascht, als die plötzlich auftauchten. Das war nochmal zum Ende des Spiels nochmal ein ganz neuer Gegner. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Fand ich echt cool, dass die das nochmal gemacht
haben. Ja, Abwechslung, ja, aber fand ich trotzdem nervig.
Ja, ich glaube, mein Lieblingsgegner ist der Standardgegner, der mit dieser Eierschale auf dem Kopf oder so, das ein Schädel sein, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen mag ich die deswegen, weil der immer am Levelende auch einer steht und du weißt, jetzt habe ich es geschafft. Weil wirklich an jedem Level steht noch einer, so ein Honk und sagt dir, jetzt ist hier, hast du es hinter dir.
Ja.
Ich mochte am liebsten auch eher in der zweiten Spielhälfte. Da gab es so einen kleinen Dinosaurier, so ein ganz bisschen Yoshi in Blau, mit so einer großen, eckigen Schnauze.
Yeah.
Und das Geile war, der hatte einen, wie so ein Schnoddertropfen an der Nase. Und das waren so Kleinigkeiten, so kleine Details, die das Ganze, Tobi, du hast gerade Saturday Morning Cartoons gesagt, oder ich sage halt Animes, weil es halt eine japanische Vorlage ist. Was mich genau an sowas erinnert hat, was so Zeichentrick-Vibes hatte, so sehr kantig mit Outlines und nicht mit groß Abstufungen, was die Farben oder Schatten oder so anbelangt, sondern halt sehr cartoonig, wie es in den 80ern gewesen ist, sehr flach alles. Aber das meine ich sehr positiv in dem Fall. Also da haben mir die Gegner im Großen und Ganzen echt gut gefallen.
Ja, ich fand die auch allesamt sehr gelungen, also zumindest optisch. Ich habe ja längst nicht alle gesehen, ich habe das Spiel, Spoiler, nicht durchgespielt, weil es mir viel zu schwer war. Aber niedlich fand ich die, so wie ich sie gesehen habe und die ich gesehen habe, auf jeden Fall. Es ist alles sehr schön bunt und verspielt, passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Und fröhlich, ein bisschen überproportional alles und übertrieben stilisiert, was ja auch total gut zu dem Humor von Bonk passt, der sich immer wieder so an Details zeigt. Vor allem ja in den Animationen von Bonk, wenn er da zum Beispiel mit seinem Schädel auf den Boden knallt, sich mit dem Kiefer da in die Wand hochbeißt oder Gegner aus dem Weg räumt. Oder auch diese verzerrten Gesichtsausdrücke, wenn er von etwas getroffen wird, die wirken dann schon so ein bisschen Slapstick-artig, wie so ein Cartoon eben. Und ganz großartig auch die Animation übrigens, wenn er ein Leben verliert und dann so am Boden liegt und nach Luft ringt oder was auch immer er da tut. Bisschen makaber schon fast. Er sieht ja eigentlich aus, als hätte er Schaum vor dem Mund oder sowas.
Hat er auch, glaube ich. Er verdreht ja auch die Augen sehr theatralisch.
Aber so im Gesamtkontext finde ich es eigentlich relativ lustig.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ganz toll gepixelt. Also die Figuren, die Sprites, sowohl der Gegner als auch dein Sprite sind großartig.
Ja.
Was ich auch irgendwie süß und ungewöhnlich finde, du kannst Bonk auch relativ lange tot rumliegen lassen.
Ja, das stimmt.
Er steht auf, wenn du Start drückst und dann kannst du aber auch gucken, okay, der Boss hat mich gerade platt gemacht, jetzt ist er noch über mir, ich warte mal ab, bis er hinten rechts in der Ecke ist und dann komme ich wieder. Das ist irgendwie nett.
Ja, also insgesamt für ein Spiel von 1989 wirklich ganz hübsch, würde ich jetzt so sagen.
Ja, durchaus.
Und nicht nur die Gegner oder das Sprite von Bonk, auch die Hintergründe sind schön bunt und relativ detailreich, allerdings immer auch so reduziert, dass man alles gut erkennen kann. Ne? Wir haben schon öfter mal über Spiele gesprochen, wo dann so der Hintergrund mit dem Vordergrund verschwimmt, wo man ganz schlecht nur sehen kann, was ist eigentlich spielbare Figur, was ist Gegner, was ist Plattform. Das funktioniert hier total gut. Das ist alles sehr, sehr schön voneinander getrennt.
Ja, du hast schon recht. Wobei ich bei den Hintergründen ein bisschen einhaken muss. So gelungen finde ich die nicht, gerade weil da ja außer dem riesigen Vollmond im Hintergrund die Level überhaupt kein Parallax-Scrolling haben oder so gut wie kein. Ich glaube, an einer Stelle habe ich nochmal Parallax-Scrolling gesehen, aber da ist nicht viel los. Also wenn man dann wirklich nur auf die Hintergründe achtet, da ist das alles schon sehr flach. Und in dem Fall meine ich das nicht positiv. Tiefe gibt's da nicht.
Na, da sieht man dann vielleicht doch wieder die 8-Bit-Architektur von dem ganzen Teil. Trotzdem, insgesamt finde ich, habe ich eben schon gesagt, für 1989 ein total ansehnliches Spiel.
Ja.
Das ist unter anderem auch der grafischen Leistung der PC Engine geschuldet. Die konnte nämlich aus einer Palette von insgesamt 512 Farben 482 davon gleichzeitig darstellen. Das war ein Spitzenwert zu der Zeit. Und das Spiel nutzt das auch wirklich sehr gut aus und wirkt dadurch farblich gesättigt und intensiv. Und das passt ja wiederum auch wunderbar zum restlichen Cartoon-Style. Und dieses Cartoonige, das fließt dann ja auch in die Animation mit ein, ne, haben wir gerade schon gesagt, die von Bonk oder die, wenn er mit den Gegnern interagiert, das sieht schon witzig aus, ne, die Fleischkoin-Animation, haben wir vorhin drüber gesprochen, wenn er die einsammelt, was da passiert mit diesem Atompilz über dem Kopf, er läuft rot an und geht in die Luft, das sieht schon sehr, sehr cool aus.
Ja, weil er ist ja Vegetarier und dann geben wir ihm Fleisch zu fressen.
Ja, Das passiert halt.
Ich finde, das machen wir jetzt zum Kanon.
Aufgebaut sind die Level, so jetzt ein kleiner technischer Exkurs, auf so einem teilbasierten System aus sich wiederholenden 8x8 oder 16x16 Pixel großen Elementen. Und diese Wiederholungen, die werden dabei relativ geschickt maskiert und farblich variiert, so dass das Ganze ein bisschen mehr Abwechslung bekommt und insgesamt ein bisschen organischer wirkt. Also man kann sich das ja wie so einen Streifen von sich wiederholenden Dingen vorstellen und zwischendrin werden immer mal wieder Teile davon maskiert, so dass sich da Lücken ergeben und daraus entsteht dann ja der Eindruck, als wären das wirklich eigenständige Abschnitte, die man dort sieht. Das ist also ein ganz effektiver Trick, um mit diesem ohnehin immer knappen Speicherplatz besser umgehen zu können. Und apropos Speicherplatz, es gibt da ja auch als Teil des Hintergrunds diesen riesigen Mond, haben wir ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, der da am Himmel zu sehen ist. Allerdings erst, wenn man so eine gewisse Höhe erreicht hat, auf irgendeiner Plattform steht oder so. Und der ist ebenfalls überproportional groß, wobei das in dem Fall nicht unbedingt der Cartoon-Ästhetik geschuldet ist, sondern es soll eher so eine Referenz an ja so einen wissenschaftlichen Fun-Fact sein. Wir sind ja hier wissenschaftlich sehr sauber in dem Spiel. Denn im Erdaltertum war der Mond ja tatsächlich etwas näher an der Erde gelegen und wirkte dann eben viel größer. Es könnte auch sein, weil man sich ja fragen könnte, Mensch, warum ist jetzt hier irgendwie ein riesiger Mond zu sehen, vor allem in Level 1? Und der fällt wirklich auf, der ist wirklich riesig. Aber tatsächlich landet man in den letzten Level ja auf dem Mond und das könnte ja schon mal so ein bisschen der Hinweis darauf sein, wo es lang gehen soll. Also man hat so das Ziel vor Augen quasi.
Ja, und ursprünglich sollte auf dem Mond dann auch eine große Grafik im Hintergrund sein, nämlich die Burg von König Jule. Allerdings hat die Grafik des Mondes wohl so viel Platz verbraucht, dass sie das nicht mehr realisieren konnten. Anstelle dessen gab es dann eine Palme.
Ja.
Würdiger Ersatz.
Auf jeden Fall.
Auf dem Mond, eine Palme. Ja.
Die typischen Mond, die wir haben noch gerade gemerkt, hier ist alles wissenschaftlich total akkurat.
Mhm. Ja. Naja, ey, Japaner waren auch noch nicht auf dem Mond und ihre Mondfähre oder ihr Mondbuggy da ist doch gerade abgeschmiert. Also das, ja.
Hatte ja, nicht genug Speicherplatz.
Ja.
War eine Q-Card drin.
Grafik also durchaus gelungen.
Ja, sagen wir mal bei den Sprites auf jeden Fall. Da gehe ich voll mit.
Ja, ja.
Also es sah auf Screenshots jedenfalls toll aus. Als Kind wollte ich das unbedingt spielen, weil das so gut aussah.
Ja, ich erinnere mich da auch an den einen besagten Screenshot mit dem
Dino, ne?
Mit dem Dino, mit dem Auge, ja, der Träne.
Ja, der weinende Dinosaurier. Ja.
Mit dem Dino, mit dem was? Du meinst der Dino mit dem Käppi?
Genau, der hat so eine Träne im Auge.
Ja, wenn man draufgesprungen ist auf den Kopf. Ja.
Wenn man den Nippel durch die Lasche gezogen hat.
Genau, da muss man den, glaube ich, mit der Kurbel ganz nach oben drehen und dann.
Ja. Genau.
Mann, seid ihr alt.
Ja. Mein Gott, Walter.
Wie war das mit Kurt ohne Helm und ohne Gurt? Oh Gott.
Sprechen wir doch lieber über den Sound.
Ja, machen wir doch schon.
Das ist eine super Überleitung.
Odo mit dem Bagger hier.
Philipp ist zwar nicht da, wir versuchen es trotzdem mal so ein bisschen, aber man kann schon mal spoilern. Der Sound hier, zumindest auf der PC Engine, der ist okay, aber ist jetzt auch kein Meisterwerk. Also ich finde die Grafik, die sticht schon so ein bisschen raus im Kontext der Zeit. Der Sound ist so, zweckmäßig und ein bisschen mehr vielleicht.
Also ich habe auch viel ohne Ton gespielt, einfach um auf meine Umgebung Rücksicht zu nehmen und hatte, glaube ich, nur für den ersten Level ganz am Ende mal ein bisschen den Ton an. Hab den aber auch jetzt nicht als besonders angenehm wahrgenommen. Also ich war nicht böse, dass ich den runtergedreht habe.
Also ich könnte gar nicht spielen ohne Sound komplett. Das macht mich wahnsinnig. Aber ja, du hast recht, man verpasst da jetzt nicht unendlich viel.
Also ich fand die Musik gut.
Ja, die passt auch wunderbar ins Spiel. Das ist alles gut, die nervt nicht, aber wie gesagt, kein Meisterwerk aus meiner Sicht.
Die Musikstücke, die waren alle sehr loopig. Also die waren jetzt nicht so, dass da viel passiert, aber trotzdem fand ich die alle sehr angenehm.
Ja.
Ich habe die gerne gehört und als ich mir dann die Amiga-Version angeguckt habe, habe ich so gedacht, ja klar, das klingt nach Amiga, aber ich fand den Soundtrack nicht so gut.
Ich fand ihn besser tatsächlich.
Ich fand ihn sehr generisch und sehr austauschbar. Also die PC Engine Stücke, das ging sofort rein.
Ja.
Also ich konnte nach einem ersten Level, könnte ich jetzt, ohne es wirklich zu wollen, und ich werde es nicht tun, aber ich könnte es jetzt vorsummen. Aber Amiga-Version, keine Chance.
Ich ich hatte bei der Amiga-Version so ein bisschen mehr Steinzeit-Vibes mit den Trommeln und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz nett instrumentiert.
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich heute noch ein Video gesehen habe, wo alle Bonk-Spiele vorgestellt wurden. Mhm. Und da hat, obwohl es ein amerikanischer YouTuber war, hat er sich auch die Amiga-Version einmal kurz vorgenommen. Und das ist ja für Amerikaner sehr ungewöhnlich, mhm, weil die mit dem Amiga gar nichts am Hut haben. Und der hat nämlich auch gesagt, also er versteht nicht, warum sie die Musik ausgetauscht haben. Mhm. Aber er meinte dann auch, ja, die klingt vielleicht ein bisschen urzeitlicher, vielleicht wollten sie es ein bisschen cave-manniger haben. So ja, in dem Dreh ja, hat er ja das, hat er das gesagt. Also witzig, witzig, dass du das auch so empfindest. Ja. Also er hat das auch gesagt.
Würde ich mitgehen. Also wir sprechen hier über die PC Engine Version und die passt auch zum Spiel. Der Sound ist so ein bisschen tapsig, das passt auch gut zu der fröhlichen Atmosphäre vom Spiel. Also mhm, das ist, ne, und jede Stage bzw. jede Runde hat so ihr eigenes Thema mit einer eigenen Melodie. Und ich fand die jetzt nicht unbedingt ohrwurmverdächtig, aber die ist für mich sehr solide und unterstützt das Ganze, ohne zu nerven.
Ich fand die schon ohrwurmig.
Wir haben jetzt drei Meinungen. Einer findet es super, einer findet es doof und du bist so in der Mitte.
Ja.
So. Toll.
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 Also Seo, du kannst es ja gar nicht doof finden, weil du ja nur am Ende des ersten Levels ungefähr 3 Sekunden gehört hast. Das, nee, das lasse ich nicht gelten.
Ich habe doch gesagt, ich habe den ganzen ersten Level-Ton gehabt. Ich habe es ja nur ausgedreht, weil es mir auf den Keks gegangen ist.
Ach, hör doch auf.
Ist das so?
Tja, und dann glaube ich, haben wir erstmal einen ganz guten Eindruck vermitteln können über Bonk, wie sich das so spielt, wie es aussieht, wie es sich so anhört.
Ja, ohne Dr. Music ist es nicht dasselbe mit dem Sound.
Also. Ja, ging jetzt ein bisschen schnell, gebe ich zu.
Ja, ja.
Dann schauen wir uns mal an, wie diese ganzen Teile dann im Endeffekt zusammengefügt wurden. Wir haben ja schon erzählt, dass Bonk offiziell erstmal nur eine Figur war, geschaffen bei Red Company im Auftrag von Hudson. Und lange Zeit sah es aus, als hätte Hudson nur auf den Erfolg der PC Engine Mangas reagiert und dann ein Spiel in Auftrag gegeben. Allerdings hat ja 2020 Makoto Oshikiri enthüllt, dass es von Anfang an klar war, dass Hudson ein Maskottchenspiel für die neue Konsole haben wollte. Allerdings hatte Red Company damals keine große Erfahrung mit der Spielentwicklung. Das waren eher so die kreativen Köpfe. Und für die eigentliche Spielentwicklung holte man dann Atlus mit ans Board. Haben wir vorhin schon erwähnt, die Persona-Macher. Persona kennt ihr alle, liebt ihr alle. Atlus war damals schon ein recht erfahrenes Entwicklungsstudio und auch oft als Auftragsentwickler tätig. Dann holte man noch ein kleines Studio namens AI Company dazu. Die sollten sich um die Hintergrundgrafiken kümmern. Hudson war damals wohl ziemlich daran interessiert zu zeigen, wie viele Studios für ihre PC-Engine entwickelten. Darum war dieses Verteilen von Aufgaben kein Zufall, sondern sogar gewünscht. Bei Hudson scherzte man intern wohl auch ein bisschen, dass Red Company so ein wichtiges Spiel allein sowieso nicht stemmen könnte. Die seien halt ein reines Ideenteam, die das Deppen.
Ganz schön gemein.
So reden wir halt über die kreativen Menschen. Okay, neben dem schon erwähnten Hiroshi Adachi war vor allem Lead-Designer Keisuke Abe einer der kreativen Köpfe hinter dem Spiel. Er hatte vorher schon am PC-Engine-Titel Legendary Axe mitgewirkt. Kennen wir alle, ne? Die legendäre Axt, das erinnern wir uns.
Habe ich nie gespielt, aber ja, kenne ich.
Das war, ja, war ein Gag. Er brachte also eine gewisse Erfahrung für eigenes Spieldesign und Animationsablauf mit. Er entwarf für die Figuren und auch das Leveldesign und verlieh dem Spiel seinen humorigen Cartoon-Stil. Red-Gründer Oji Hiroi, der die Karikatur von seinem Studienkumpel gemacht hatte, wurde deshalb offiziell als Charakter Original Designer genannt. Allerdings war auch dafür verantwortlich, dass Bonk ein stummer Held, wie zum Beispiel auch Mario war. Gut, ich glaube, die Steinzeitmenschen waren allgemein nicht so super talkative. Da war noch nicht so viel mit Sprache. Bei der Konzeption orientierte man sich hinsichtlich Levelthemen und Optik übrigens teilweise an Hudsons eigenem Hit Adventure Island von 1986. Auf Atlas-Seite arbeiteten Programmierer wie Yosuke Nino, Ryoki Arai sowie der Komponist Tsukasa Masuko an dem Titel. Masuko kopierte den Soundtrack, eigens kurioserweise ohne offiziellen Credit im Spiel, vermutlich weil der Sound im Teamwork entstand. Später wurde bekannt, dass der Musiker Hiroki Takayama einige Stücke beigesteuert hat, obwohl er nur unter Special Thanks aufgeführt ist.
Mysteriös.
Super mysteriös. Die Kommunikation zwischen Red und Atlus war eng. Man traf sich regelmäßig, um Bier zu trinken und Designs zu besprechen. Und Red musste oft spontan Ideen anpassen, wenn Atlus technische Grenzen aufzeigte.
Und technische Grenzen, da gab es so einige. Allein, dass die Q-Card, die haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, die auf dieser Space Mission jetzt gerade zum Mond von den Japanern doverweise benutzt wurde.
Oh, nein, ich liebe Q-Cards.
Wurde sie natürlich nicht. Die haben nämlich nur 2 Megabit. Und wer jetzt nicht so wie ich zum Beispiel, weiß, was ein Megabit ist. Also ich kann mit diesen Begriffen einfach immer nichts anfangen. Dann kann ich hier nochmal sagen, 2 Megabit sind gerade mal 250 Kilobyte, also 1/4 Megabyte. Das ist wirklich nicht groß. Und da muss schon ordentlich, ja, mit so ziemlich allem jongliert werden, um das Spiel effektiv in diesen, ja, sehr geringen Speicher zu bekommen. Und deswegen musste man halt Einschnitte hinnehmen, den schönen Mond und die Hintergrundgrafik auf dem Mond, die hatten wir ja vorhin schon erwähnt, das war eine dieser massiven Einschnitte, die da gemacht werden musste. Und bei Atlus gab es also viel zu tun. Hinzu kommt, dass, und das ist echt fies, dass Hudson immer öfter auf eine schnelle Veröffentlichung drängte. Man gab den Entwicklern schließlich gerade mal 3 Monate Zeit, um das Spiel fertig zu bekommen. Und das war auch damals schon nicht wirklich viel. Bei Atlus begann also schon sehr früh Crunch, also heute würde man Crunch sagen. Man schob Überstunden, arbeitete bis tief in die Nacht und sogar an Wochenenden. Und trotz dieses Drucks ließ man sich aber wohl nicht den Spaß nehmen. Im Gegenteil, das Team, das baute seinen Arbeitsalltag und Insiderwitze direkt ins Spiel ein. So basiert zum Beispiel ein Großteil der schrulligen Gegner auf realen Personen. Viele gewöhnliche Feinde und vor allem die Endgegner sind karikierte Führungskräfte und Kollegen bei Atlus und Hudson. Also die haben die bösen Chefs da verewigt.
Ja, der wütende Pedro zum Beispiel.
Ja, unter Garantie. Auch bei Huey, dem ersten, wenn man den besiegt hat und man den normal sieht danach auf dem Bildschirm.
Ah, die Frisur.
Habe ich schon gedacht, ah ja, das könnte so eine typische 80er-Klischee-Japano-Frisur sein.
Ja.
Also kann ich mir schon gut vorstellen. Für das Team war das dann wohl auch extrem witzig, die, ja, wie gesagt, bösen Chefs in Form von comichaften Dino-Monstern wieder zu erkennen auf dem Bildschirm. Und dieser leicht überdrehte Humor, der durchzieht, haben wir ja schon hier mehr als angedeutet, das ganze Spiel. Und damit passten Atlus und die Red Company definitiv super zusammen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Hiroshi Adachi darauf bestand, dass es keine anderen menschlichen Figuren in der Spielwelt geben sollte, außer Bonk selbst. Alle übrigen sind Dinosaurier, Urzeitpflanzen oder ähnliche Kreaturen. Damit wollte Red Company diesen sehr absurden und schon Looney Tunes-haften Ton des Spiels unterstreichen. Tobi, du hast ja vorhin, glaube ich, die Looney Tunes auch sogar erwähnt, ne?
Ja, Hanna-Barbera.
Oder Hanna-Barbera, genau, genau.
TV, ja.
Bonk ist also buchstäblich ein einsamer Caveman gegen den Rest der Welt.
Ja, verrückt, oder? Und heute regen sich Leute auf, dass Sonic eine menschliche Freundin hat in einem der Spiele. Und hier knutscht Bonk einfach total dreckig mit so einem Wassersaurier. Kein Ding damals.
Ja, so dreckig knutschen die jetzt aber auch wieder nicht.
Doch, Bonk geht voll ab.
Im wahrsten Sinne, also Bonk.
Als ob er Fleisch, oh Gott. Haben wir das eigentlich überhaupt erwähnt, warum das hier nicht Bonk heißt?
Ach,
da kommen wir noch hin.
Kommt noch.
We've got something for you.
Geduld, mein sehr junger Padawan.
Die macht es noch nicht so stark in mir.
Auf jeden Fall sollte Bonks Adventure insgesamt spielerisch vertraut sein, also vertraut genug sein, um Mario-Fans abzuholen, aber es sollte auch unbedingt eigene Akzente setzen. Einige der Features, die entstanden direkt aus dem Wunsch, Dinge zu bieten, die Mario eben nicht konnte. So dachte der Designer Keisuke Abe, den haben wir ja schon mal erwähnt, bei Mario-Spielen zum Beispiel sehr oft, dass er es schade fand, dass man Wände nicht hinaufklettern kann. Also erfand er für Bonk die Fähigkeit, die Sebo ja so liebt, ne, mit Zähnen an Felswänden sich hochzubeißen. Und im Japanischen heißt das scherzhaft Konjo Nobori, Willenskraftkletterei.
Das ist auch mal eine pure Willenskraft, wo ich Dinge hineinbeiße.
Ja, alles sehr, sehr überdrehter Humor. Und das stand wohl auch am Anfang des Designdokuments, dass das Spiel unbedingt überdrehten Humor haben soll. Eine Sache, die es nicht ins Spiel geschafft hat, neben Bonks Kopfstoß oder Kopfstößen, da sollte es noch eine andere Art des Angriffs geben, nämlich sollte Bonk seine Feinde durch eine Art lauten Schrei betäuben können. Das wurde in einem frühen Prototypen wohl auch getestet, konnte das Team aber nicht so richtig überzeugen und war darstellerisch irgendwie schwierig zu präsentieren und spielerisch ja wohl unspektakulär.
Ja, verrückt. In die Gameboy-Version hat es dann nämlich geschafft. Die habe ich ja vorhin nochmal schnell durchgespielt, ich alter Profizocker. Und da kann Bonk seinen Kraftschrei absondern. Und zwar, ich glaube, wenn er genug Fleisch gegessen hat. Das geht auch nicht von Anfang an, sondern er muss im Fleischwahn sein. Und witzig wäre, wenn er dann gerülpst hätte. Aber er schreit und dann kommen auch so, ich glaube, da steht dann Wah oder Arg oder sowas. Steht
ja, Wah. Ja, das kann sein. Ein W. Ja.
Genau. Und damit kann man, glaube ich, theoretisch Gegner wegschreien. Habe ich im ganzen Spiel nicht einmal benutzt, aber also es geht. War dann aber wirklich kein Skill, den man unbedingt braucht.
Ja, es blieb dann auf jeden Fall bei dem legendären Kopfstoß und dieser, ich mache jetzt mal mit meinen Krallenhänden, heute passt besonders gut, Gänsefüßchen in die Luft. Dieser Bonk passte perfekt zu Bonks dickschädeligem Design und fühlt sich intuitiv und witzig an. Also ich glaube, wenn man das erste Mal spielt, dann findet man das schon relativ lustig. Also vor allen Dingen damals, ich weiß nicht, heute hat man viel gesehen, aber damals war das auf jeden Fall neu und fresh.
Ja, und diesem Umstand verdankt unser Held ja auch dann seinen amerikanischen Namen, denn Bonk heißt ja umgangssprachlich Stoß oder Schlag. Die US-Marketingabteilung war also begeistert, bis man dann irgendwann merkte, dass to bonk im Britischen aber auch was anderes bedeutet. Das könnt ihr gerne nachschlagen.
Ja, hier steht Bumsen, Tobi.
Sebo. Naja, die Werbekampagne Bonk's Adventure hat dann in England dementsprechend einiges Aufsehen erregt. Und daraufhin wurde dann der Name in England auch, beziehungsweise in ganz Europa, zu BC Kit geändert.
Ja, das passt ja irgendwie, ne? Darum meinte ich auch vorhin, Sebo, ich glaube nicht, dass das die Powerplay gewesen ist. Ich erinnere mich dabei immer wieder gern an die Turtles, die nur wegen den Engländern hier bei uns Hero Turtles hießen
nicht Ninja,
und nicht,
ne?
Ninja Turtles.
Shurikens und Seis und sowas verboten.
Nee, Seis nicht, aber die Nunchakos wurden in den Folgen immer rausgeschnitten. Michelangelo benutzt in den deutschen Folgen so gut wie nie sein Nunchaku, weil, ja.
Er ist mit Zeichnen beschäftigt. Wie alle anderen eigentlich auch. Ach, das ist ja nach berühmten Künstlern benannt. Naja.
Aber eine Sache, die mich noch beschäftigt hat, also PC Genjin im Japanischen, Bonk im Amerikanischen, BC Kit im europäischen Markt. Welchen Namen findet ihr denn jetzt am besten?
Ganz klar, Bonk.
Ja, ich finde Bonk auch cool. Ich finde aber auch BC Kit voll in Ordnung. Es passt sehr gut in die Zeit. Es gab so viele Kits damals und BC Kit mit diesem Before Crisis schon auch witzig irgendwie. Ich finde das auch gut.
Ja, das ist nett, aber er wirkt auf mich nicht so kindlich. Für mich ist Bonk so im besten Alter, so Anfang 20.
Ja?
Echt, der wirkt auf dich nicht kindlich? Also der hat doch total dieses Babyschema, Riesenkopf, kleiner Körper.
Ja, aber das ist doch das SD-Design. Wenn du das rausnimmst, da siehst du so einen properen jungen Mann.
Keine Haare auf dem Kopf.
Ja, siehst du?
Wie ein Baby halt.
Nee. Also das ist für mich schon ein Kind.
Nein, der knutscht am Ende mit einem Dino.
Ja, aber das ist nur platonisch. Darum knutscht er ja ein Dino auch. Ich knutsche auch mit meinem Hund.
Du knutschst mit deinem Hund?
Klar.
Oh, Markus. Na gut, also ich mag Bonk.
Ja, ich mag auch Bonk.
Ja,
ich bin
Bonk,
auch bei
Bonk ist super.
Ja, witzig, Tobi. Also ganz ehrlich, bei dir hätte ich zu 99% gesagt, dass du BC Kid sagst.
Ich habe ja gesagt, also
ich
finde
ja,
BC Kid auch
weiß,
geil,
ich weiß,
ne?
Aber dass du jetzt auch auf Bonk gehst.
Nein, ich gehe nicht auf Bonk. Ich mag Bonk auch, aber BC Kit ist schon ein guter Name.
Also
ich finde,
gehst
BC
du
Kit,
auf BC Kit?
Ich gehe eigentlich auf BC Kit.
Ah, okay, ja. Dann habe ich ja doch recht.
Du hast recht.
Kann dich ja doch einschätzen, ja.
Also damit steht fest, Bonk gewinnt das Namensrennen mit 2-1 versus BC Kit. Wir mögen also Bonk. Und auf den Markt kam das Spiel dabei erstmal als PC Genjin am 15. Dezember 1989 in Japan und als Bonk dann April 90 in Nordamerika. Kommerziell war es vor allem in Japan erfolgreich und wurde überall aber wirklich gut besprochen. Gucken wir doch mal, was die Presse damals so zu sagen hatte. In Japan vergaben 5 Redakteure des Monthly PC Engine Magazins 80, 85, 85, 90 und 90 Punkte, was für 86 von 100 Punkten sorgte. Also eine echt gute Bewertung. Mhm. In den USA haben wir die Electronic Gaming Monthly, die Bonk zum Best Action Game des Jahres 1990 kürte, noch vor Konkurrenten wie Prince of Persia, heftig. Sie lobten Bonks originelles Kopfstoßkonzept und betrachteten ihn als innovativen neuen Jump'n'Run-Helden. Die Entertainment Weekly führte Bonk's Adventure auf Platz 3 der besten verfügbaren Spiele 1991, das ist ja schön gemacht, und meinte, es macht ungeheuren Spaß zuzusehen und zu spielen. Das Echo in einem Mainstream-Magazin zeigte, dass Bonk auch außerhalb der Fachpresse Aufmerksamkeit erregte.
Das fand ich auch wirklich bemerkenswert, dass die Entertainment Weekly 1991 schon über Bonk geschrieben hat. Also nicht, dass sie über Bonk, aber dass sie über Videospiele und dann auch noch über Bonk geschrieben haben. Finde ich krass.
Gucken wir uns mal Europa an. Da haben wir die Computer and Video Games in der UK, die gaben 93% und haben basierend auf der Amiga-Version das Spiel als exzellent bewertet. Tim Boon nannte das Original auf PC Engine einen seiner All-Time-favoriten Konsolenspiele und lobte die Umsetzung als äußerst originalgetreu. Nur Bonk als Titel wurde kritisiert.
Ja, warum wissen wir jetzt immer. Ja.
The Games erschien ebenfalls aus der UK, vergab 82% und lobte das Spiel als einen gelungenen Plattformer mit viel Humor und Charme. Die Amiga Power in der UK ebenfalls gab 89% und feierte die Amiga-Version. Sie hoben hervor, dass BC Kid auf dem Amiga technisch wie spielerisch überzeugen kann und zu den besten Jump'n'Runs des Jahres zählt.
Schauen wir nochmal nach Deutschland. In der Powerplay 1192, da wurde die Amiga-Version getestet und mit 85% bewertet. Und da zeigte sich die Redaktion begeistert von BC Kid. Michael Hengst schrieb da, ohne große Probleme hüpft BC Kid in die Oberliga hochkarätiger Jump'n'Run-Spiele. Und bereits im Import-Test der PC Engine-Version hatte die Powerplay schon 84% vergeben und Bonk als Pflichtkauf für Jump'n'Run-Fans empfohlen, mit dem Prädikat Must in der Videospiele-Rubrik.
Was ich ein bisschen verrückt finde, weil ich habe gar keinen offiziellen Test gefunden, jedenfalls nicht in einer normalen Powerplay-Ausgabe, sondern in meiner Recherche bin ich nur auf die Best-of. Da wurden damals immer die 100 besten Spiele des Jahres in einem Spezialmagazin honoriert. Und da in der 1990er-Version tauchte dann auch das PC Gen hieß es da, glaube ich, sogar noch auf. Also es gab gar nicht so den Test in der normalen Zeitschrift. Verrückt. Wollte ich nochmal erwähnen. Hat mich auf jeden Fall irritiert.
Okay.
Oder ich war zu doof, es zu finden. Also wenn unsere Hörer das besser können, dann belehrt mich doch eines Besseren und sendet uns zu, wo Sebo das übersehen hat.
Auch der Amiga Joker getestet in der Ausgabe 1092. 85% gab es da und auch da war die Redaktion angetan. BC Kid ist und bleibt eben ein zeitloser Klassiker, gerade mal 3 Jahre später nach Erscheinungsdatum. Lobte Redakteur Richie Löwenstein die gelungene Umsetzung des vormals konsolenexklusiven Hits. Technik und Spielspaß wurden hier positiv bewertet. 79% für die Grafik und 72% für den Sound. Insgesamt gab es da 85%. In der Amiga Games 1192 gab es 92%. Da wurde BC Kid zum neuen Genre-Primus gekürt. Factor 5 und Hudson ist es tatsächlich gelungen, Fire and Ice als bestes Jump'n'Run abzulösen. Urteilte damals Hans Ippisch.
Ach guck.
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, auch an Richie.
Auch an Richie natürlich. Und die Wertung von 92% hat diesen Enthusiasmus dann auch nochmal deutlich unterstrichen. In der ASM gab es dann in der Ausgabe 1.93 9 von 12 Punkten. Und das entspricht etwa 75%, also auch eine solide Wertung. Die ASM-Tester haben hier das witzige Steinzeit-Szenario gelobt, allerdings den leichten Schwierigkeitsabfall gegen Spielende bemängelt. Naja.
Da will ich noch mal ganz kurz nachhaken, weil ich das vorhin erwähnt hatte und mich so irritiert fand. Die haben das Original auch getestet und zwar in der Ausgabe 3.90 hat die ASM das schon mal getestet und hat da 4 von 12 gegeben. Super merkwürdig und ein total bescheuerter Test, der mit die Rennwindel überschrieben ist.
Na guck, ja, und da sagt auch jemand, dass das ein Kind ist.
Die Rennwindel.
Ja, sehr schön. Die Rennwindel. Die Spielfigur wird als Wombel bezeichnet. Der Wombel sieht ganz nett aus, ist witzig gezeichnet und hat als besonderes Merkmal einen riesengroßen Kopf. Also, das ist extrem merkwürdig.
Naja. Und heutzutage genießt Bonk ja schon einen gewissen Kultstatus und ist ziemlich beliebt. 2006, als das Spiel auf der Virtual Console erschienen ist, vergab sowohl IGN als auch Nintendo Live 8 von 10 Punkten und in Rankings der besten PC-Engine-Spiele aller Zeiten ist PC-Engine sowieso fast immer vertreten. Und natürlich ist es auch auf dem PC-Engine Mini von 2020 mit dabei. Bei Mobi Games übrigens kommt das Spiel heute auf sehr solide 77% bei den Kritikern und 3,9 bei den Usern.
Von 5 muss man dazu sagen, also nicht von 10, das ist wichtig.
Kann sich in jedem Fall durchaus sehen lassen.
Mhm, auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das Spiel in Japan vor allen Dingen erfolgreich war. Das bedeutete natürlich, dass es Ports geben musste. Nein, eigentlich bedeutet es das nicht, aber es gab auf jeden Fall Ports.
Nice try.
Ja, die Amiga-Version haben wir ja schon erwähnt. Die kam 1992. Was dabei für mich überraschend war, ist wieder zu entdecken, dass das Ding von Factor 5 gemacht wurde. Mhm. Hatte ich völlig vergessen. Also Ich habe die Amiga-Version ja heute nochmal gestartet und das steht am Anfang groß Factor 5. Mhm. Aber ja, habe ich völlig vergessen, dass die das gemacht haben. Es gab 92 dann eine Gameboy-Variante und das finde ich besonders witzig, dass die Gameboy-Variante in Japan nicht PC Genjin, sondern GB Genjin heißt.
Ja, das ist witzig.
Das ist allerdings keine 1:1 Portierung. Sebo, das kannst du ja, glaube ich, bestätigen, ne?
Ja, ein ganz anderes Spiel.
Genau. Also schon angelehnt an das Original, aber schon mit anderen Levels, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, noch anderen Bossen und so. Mhm. Also, ne, man hat kämpft gegen einen Triceratops-Truck, gegen einen Flugvogel und die anderen habe ich wieder vergessen. Das ist jetzt diese hängen geblieben. Aber nein, es hat die gleichen Mechaniken und auch teilweise ähnliche Gegner in den Levels, aber es ist doch eigentlich ein ganz eigenständiges Spiel.
Mhm. Dann gab es 1993 die Version fürs Nintendo Entertainment System, fürs NES. Und auch hier wieder witzig, in Japan, das wissen natürlich all unsere Zuhörenden, heißt das Ding Famicom. Und da heißt PC Genjin nicht etwa PC Genjin, sondern FC Genjin. Ne? Also GB Genjin und jetzt FC Genjin.
Der berühmte Fußballclub.
Genau, wer kennt ihn nicht? Und auch diese Version ist keine 1:1 Umsetzung, näher am Original, aber ja, sehr runtergetont, natürlich nicht so doll wie das Gameboy-Spiel, aber ja, auch nicht ganz original. Dann gab es 1994 tatsächlich einen Arcade-Automat, der wirklich weird ist. Ich habe mir das mal angeguckt. Da sammelst du diese Smileys, die sammelst du nicht einfach ein, sondern die bleiben an deinem Kopf kleben. Und dann hast du irgendwann so eine riesige umgedrehte Pyramide von Smileys über deinem Kopf, mhm, mit denen du dann auf die Gegner mit Kopfstoß auch einprügeln kannst, aber die kannst du auch wieder verlieren. Es ist sehr, sehr weird.
Ja, ich glaube, du sollst nicht vor Geschossen schützen, das ist quasi ein Schild.
Mhm. Ja, das auch, ja. Dann gab es 2003 ein Remake für die PS2 beziehungsweise den GameCube. Das soll gar nicht so schlecht sein, soll sich ganz gut spielen. Und dann, Tobi, du hast es schon gesagt, gab es das Ganze natürlich auch noch digital für die Virtual Console, aber nicht nur für die Wii, sondern auch auf der Wii U und vorinstalliert natürlich auf der PC Engine Mini. Und dann gab es ein paar Fortsetzungen. Bong's Revenge 1991 für die PC Engine beziehungsweise die TurboGrafx-16. Bonk 3, Bonk's Big Adventure gab es 1993 ebenfalls für PC Engine und TurboGrafx-16. Auf dem Super Nintendo gab es dann 94 und 95 Super Bonk und Super Bonk 2, die ein paar echt weirde Mechaniken haben. Da gibt's dann so Bonbons, mit denen du größer oder kleiner werden kannst, aber wenn du größer wirst, dann hast du irgendwie einen Vogelkörper und so. Es ist ganz weird anzusehen, sieht ansonsten grafisch aber ganz nett aus. Und dann gab es noch Bonk's Return von 2006 auf Mobile-Geräten, also ja, 2D-Ableger, sieht ganz nett aus, aber ja. Und es gab zwischendurch auch noch ein zweites Gameboy-Spiel, das hieß auch Bonk's Revenge, hat aber nichts mit Bonk's Revenge, also dem zweiten von 91 zu tun. Und dann gab es noch ein paar Spin-offs und Ableger. Erzong ist da sehr bekannt, das könnte man kennen. Das ist ein Schmapp auf der PC Engine. Dann gab es noch so eine Sammlung von Minispielen, die heißt GB Genjin Land Viva Chikun Okonu von 94. Gab es nur auf dem Game Boy. Es gab eine Hudson Collection und einige Neuauflagen auf modernen Plattformen. Es gab dann auch noch ein paar geplante Dinger. Es sollte mal ein Strategiespiel kommen. Es sollte mal ein Bonk RPG kommen. Es sollte ein N64-Titel kommen. Also da gibt's so einiges, was halt nie erschienen ist. Und Bonk hat auch so ein paar Cameo-Auftritte. Der taucht mal in der Bomberman-Reihe auf. Der taucht in diversen Mangas und Comics auf. Und auch in weiteren Hudson-Spielen. Also immer mal wieder gibt es irgendwo Bonk. Also schon eine Figur, die in vor allen Dingen Japan doch sehr bekannt ist. Dadurch, dass es die PC Engine hier bei uns nicht gab, ja, halt nie so wirklich bekannt geworden ist, würde ja, ich mal sagen.
Also kann man ja den Kreis, den wir anfangs aufgemacht haben, so ein bisschen schließen. Mhm. Das, was sie vorhatten, war ein Maskottchen zu kreieren, was sich durchsetzen kann gegen die Großen. Hat international nicht so richtig geklappt. Mhm. Aber war durchaus erfolgreich und so erfolgreich, dass es ja bis quasi heute immer noch existiert und zumindest in Japan immer noch populär genug ist.
Ich würde sagen, dass es international als Maskottchen nicht geklappt hat. Weil erfolgreich, also es gab ja genug Spiele auch international als PC-Kit, als Bonk, aber halt nicht als Maskottchen der PC Engine beziehungsweise der TurboGrafx-16. Da hat's am Ende leider nicht geklappt.
Kennt halt abseits von ja Gamern, die das vielleicht aus der Zeit noch kennen und die überhaupt die PC Engine kennen, wahrscheinlich einfach niemand, ne?
Mhm. Es war einfach zu verkopft.
Wegen dem großen Kopf.
Vielleicht hatten die Leute auch einfach keinen Bonk auf Steinzeit.
Ja. Ah, kein Bonk. Aber wisst ihr, worauf ich Bonk habe? Mhm. Auf das, was in euren Köpfen so vorgeht.
Mhm.
Wie finden wir denn das Spiel? Sebo?
Ich fand's gut.
Okay,
also ich habe ja damals nur das Gameboy-Spiel gespielt und das habe ich als Kind mit viel Freude gespielt. Ich muss aber jetzt sagen, beim Durchspielen, ich hatte da kaum Erinnerungen dran. Also ich weiß, ich habe es damals oft gestartet, aber entweder habe ich es nie durchgespielt oder nie weit gespielt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wirkte viel sehr fresh auf mich. Sehr fresh, weil ich bin heute jugendlich unterwegs. auf mich beim Durchspielen. Und die PC-Engine-Variante, ey, das ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es halt zu schwer. Aber gut, das ist ja auch eine andere Zeit gewesen. Damals hat man sich ja dann vielleicht ein Spiel gekauft für viel Geld, weil damals hat ja umgerechnet alles 3000 Mark gekostet und da wollte dann natürlich auch Zeit damit verbringen und dementsprechend, da muss man halt viel lernen und das war bestimmt gut. Ich muss aber sagen, hätte ich das jetzt nicht auf einem Emulator gespielt, wo ich die Möglichkeit habe, Save States anzulegen und schnell wieder zu laden, ich hätte es nicht durchgespielt. Ich wäre dann gefrustet davon gerannt. Aber spielerisch ist es echt gut. Also ich finde, die Mechaniken greifen gut ineinander über. Man hat Bonk eigentlich immer ganz gut im Griff. Die Bosse sind eigentlich ganz cool. Es gibt eine ganze Menge Abwechslung. Grafisch kann man sich das immer noch angucken. Also ganz ehrlich, das ist ein wirklich patentes Jump'n'Run. Da habe ich eigentlich nicht viel zu meckern. Außer der Schwierigkeitsgrad. Aber vielleicht finden das ja auch manche voll gut.
Wie viele Punkte würdest du vergeben? Oder Sterne?
Oh, wie viel gibt's denn bei Sterne? 99? Ich jetzt einmal. Bei 5 Sternen, ich wäre so bei 3,5.
Oh, okay. Tobi?
Was Sebo sagt. Nee, Sebo,
bin ich irgendwie enttäuscht.
Du hast tatsächlich eigentlich das meiste gesagt, was ich auch so sagen würde. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand es aber mitunter auch zu schwer, was auch der Grund ist, warum ich es nicht durchgespielt habe. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken müssen, aber ja, mag sein, dass das früher einfach so die Art und Weise war, wie man Spiele gespielt hat und das auch der Grund war, ne, dass man sich einfach selber viel weniger Spiele kaufen konnte und dann auch entsprechend mehr Zeit damit verbracht hat. Mir hat Bonk Spaß gemacht. Es gab so ein paar Stellen, wo ich dachte, na ja, die Kollisionsabfrage oder dieses Wartemoment, wenn er da wieder klarkommen muss, nachdem er auf den Boden geknallt ist, das nervt so ein bisschen. Aber nee, das ist dann schon Meckern auf einigermaßen hohem Niveau. Auch grafisch finde ich es immer noch sehr, sehr hübsch. Ich würde auch gute, sehr gut gemeinte 3,5 Sterne vergeben. Ja. Markus?
Ja, Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe wieder festgestellt, dass ich nicht der allergrößte Fan von Jump'n'Runs bin, weil ich mit Plattformen einfach nicht gut klarkomme und es mich unfassbar nervt, wenn ich irgendwo vorbeispringe. Also du springst auf die Gegner drauf, hatte ich ja vorhin erwähnt, ne? Und dann springt man daneben und dann wird man getroffen und oh, es ist unfassbar nervig. Aber davon abgesehen muss ich auch sagen, dass Bonk, ich bin da voll bei euch, kompetent ist, gut aussieht, also vor allen Dingen die Sprites gut aussehen. Und auch wenn ich nicht der größte Jump'n'Run-Fan bin, hatte ich trotzdem meinen Spaß mit dem Spiel. Die Amiga-Version würde ich sagen insgesamt, ich habe mir die extra nochmal angeguckt, fast genauso gut wie die PC Engine Version, also wer die nicht hat und eine Amiga Mini zu Hause hat, kann man auch darauf super spielen. Was es mir so ein bisschen verhagelt hat, ich habe mir 2020, das muss ich noch ganz kurz erzählen, ich habe mir 2020 die PC Engine Mini gekauft, beziehungsweise die Core Graphics Mini. Habe ich extra aus England importiert. Sebo, du hast das ja damals auch gemacht.
Ja, ich habe sie leider wieder verkauft. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, aber die lag bei mir nur rum.
Verkauf doch deine an Sebo.
Mhm. Wenn ich diese Geschichte erzählt habe, möchte er sie wahrscheinlich gar nicht mehr haben. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ich habe dieses Ding nie ausgepackt. Seit 2020 lag das eingepackt bei mir irgendwo rum. Jetzt habe ich es neulich auf den Schrank getan und habe es jetzt für diese Folge runtergeholt. Habe es ausgepackt, habe es angeschlossen, Controller ran, alles toll. Ich habe mir extra von 8BitDo diese kabellosen Controller, die geformt sind wie so ein PC Engine Controller, gekauft und mache das Ding an. Controller funktioniert nicht. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Naja, gut, okay. Machst du ein Firmware-Update auf den Controller? Muss man heutzutage ja machen. Okay, geht immer noch nicht. Komisch. Bild ist da. Controller von der Originalkonsole reingepackt, also mit Kabel. Geht auch nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und das Ding ist so designt, wenn man da irgendwie eine falsche Powerbrick ranpackt an das Ding, das lässt die beiden USB-Ports durchbrennen. Ja, genau. Also das ist richtig, richtig mies. Das kann man wohl mit ein bisschen Lötarbeit reparieren. Mal gucken. Aber ja, das war echt blöd.
Deswegen gibt's nur 2 Sterne.
Ich wollte gerade sagen.
Du musstest es ohne Controller durchspielen. Das war schwer.
Ich hab's dann auf dem PC in meiner CoinOps-Oberfläche gespielt mit einem modernen Controller, was mir ein bisschen so den Appeal von damals genommen hat, den ich gerne gehabt hätte. Egal, ich will das dem Spiel selber nicht negativ ankreiden. Ich hatte trotzdem meinen Spaß damit und würde 3 von 5 vergeben.
Das ist eine schöne Wertung. Ich wollte nochmal ganz kurz reinwerfen, wer sich ein bisschen anbonken möchte, der kann ja mit der Gameboy-Variante anfangen. Ich habe die heute durchgespielt in nur 40 Minuten oder sowas. Das geht relativ flott. Die ist total einfach im Vergleich. Hat aber eigentlich fast alle Spielmechaniken, die der große Bruder hat. Und wenn man sagt, oh, jetzt will ich aber mehr bonken, dann kann man sich an die PC-Engine-Variante wagen und ist dann vielleicht schon ein bisschen so angefixt und weiß, was auf einen zukommt. Das wäre vielleicht gar kein schlechter Weg. So, wenn man sagt, so, ich will das schon irgendwie ein bisschen spielen, aber ich bin nicht so frustresistent, dann erstmal da am Gameboy daddeln und dann ran an die PC-Engine.
Das war auch ein guter Tipp.
Ja.
Ich habe auch noch einen guten Tipp.
Jetzt bin ich gespannt.
Mein Tipp ist, lasst uns einen Kommi da.
Oder läutet die Glocke.
Die Glocken?
Ich glaube, wir haben es mal wieder.
Ja, wir sollten es an dieser Stelle wirklich haben.
Also was Markus damit sagen will, hinterlasst uns doch einen Kommentar, ob euch die Folge gefallen hat. Wir würden gerne wissen, wie fandet ihr in unserer Aufbereitung? Haben wir was Bonkiges vergessen? Würdet ihr noch mehr gerne über Bonk hören oder wart ihr sehr zufrieden mit unserem Rumgebonke? Schreibt es uns doch.
Ihr könnt natürlich auch uns eine nette Bewertung da lassen. Das wäre auch super auf Apple Podcast zum Beispiel oder Spotify. Da würden wir uns freuen. Ihr könnt uns aber natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen erreichen oder in unsere DMs sliden auf Instagram, auf Blue Sky, auf Twitter und so weiter. Oder jetzt, Sebo, schön, dass du wieder da bist. Was können denn unsere lieben Hörer noch so tun?
Du meinst, wenn sie so richtig Bonk auf wenn mehr von uns haben?
Richtig Bönke haben, ja.
Dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns mit eurem Geld bewerft. Wir wissen, ihr habt alle zu viel davon und ihr gebt es nur allzu gerne an arme Podcaster her. Damit meine ich uns. Wir sind alle sehr arm. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unsere Arbeit mit eurem Geld unterstützt. Müsst ihr nicht, aber wäre schon cool. Also, das geht bei Steady. Da sind wir nämlich auch aktiv. Und ja, wir freuen uns über jeden neuen Unterstützer. Wir machen das nur für euch.
Wir sind eine sehr, sehr kleine, exklusive Community.
Auf jeden. Also ihr werdet auf jeden Fall wahrscheinlich dann namentlich erwähnt oder gewürdigt oder
ja.
Vielleicht schreibt euch Tobi eine Postkarte.
Mal gucken.
Ja.
Bei Kofi wird es übrigens im Notfall auch noch gehen.
Genau, bei Kofi könnt ihr uns noch einen virtuellen Kaffee spendieren, wenn ihr mögt. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich.
Ja, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als Philippe an dieser Stelle zu zitieren, der gerne sagt...
Bleibt am Drucker. Nee, am Drücker.
Sagen. Am Drücker, genau. Am
Drücker. Wir sehen uns alle wieder in 2 Wochen.
Ja. Bis dahin. Immer wieder schön.
Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Face the wind, an open road and a road.